Da unten ist ein verworrenes Rauschen und Summen. Man stößt beständig an Balken und Seile, die in Bewegung sind, um die Tonne mit geklopften Erzen oder das hervorgesinterte Wasser heraufzuwinden. Zuweilen gelangt man auch in durchgehauene Gänge, Stollen genannt, wo man das Erz wachsen sieht und wo der einsame Bergmann den ganzen Tag sitzt und mühsam mit dem Hammer die Erzstücke aus der Wand herausklopft.
Hallo und herzlich willkommen zum Astrogeo-Podcast. Das ist Ausgabe Nummer 14. Und nach gar nicht so langer Zeit gibt es hier mal wieder eine neue Ausgabe. Ich habe mir gedacht, nach jetzt 13 Ausgaben wäre es eigentlich in so einem schon geologisch vom Schwerpunkt her ausgerichteten Podcast an der Zeit, sich mal so mit einem Grundthema des Fachs zu beschäftigen. Es soll heute gehen um Rohstoffe. Und da ich die Sache wie immer nicht alleine mache, begrüße ich heute ausnahmsweise mal zwei Gäste. Das ist zum einen der Gunnar Ries. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Genau, Gunnar, du warst ja schon mal zu Gast bei der allerersten Ausgabe, da haben wir über Asbest geredet.
Über Asbest, genau.
Genau, du bist Geologe und sozusagen von der Ausbildung her wie ich ganz tief in dem Thema drin. Und ich selbst habe auch einiges zum Thema beizutragen. Und damit das hier nicht zu so einem Expertengespräch wird, habe ich mal wieder den Faldrian gebeten, mit dabei zu sein und hier die Rolle des Moderators zu übernehmen. Hallo, guten Abend.
Ja, moin. Also ich bin sozusagen dann die Anstandsdame hier, ja, damit ihr nicht zu sehr fachsimpelt.
Ich wollte es nicht so ausdrücken, genau. Genau.
Ich darf das.
Ich übergebe das Wort. Zieh uns das Wissen aus der Nase, bitteschön.
Ja, wunderbar. Ja, ich bin der Faldrian, genau. Ich habe ja im Vorfeld, ich meine, ich habe ja schon mal eine Sendung mit dir aufgenommen, Karl. Mhm. Und von dir, Gunnar, habe ich noch gar nicht so richtig gelesen gehabt. Das ist wahrscheinlich auch ein hohes Vergehen an deinen Blog oder so.
Ach, Quatsch. Das ist alles nicht so, also so wichtig auch wieder nicht.
Mhm. Also. Du bloggst da und über was ist so da dein Schwerpunktthema so? Also
ja, es ist im Prinzip, ich sag's mal ganz weit gefasst, ein geowissenschaftlicher Blog. Das zieht sich so ein bisschen hin. Ich bin zwar von Haus aus eigentlich Mineraloge, also eher so noch ein bisschen größere Scheuklappen als die Geologen wie Karl. Also das ist aber ich fasse das ein bisschen weit, also von der Paläontologie über Planetengeologie, über Mineralogie, alles, was mir gerade so interessant erscheint, das verarbeite ich da so ein bisschen.
Also alles mit Steinen oder
im Prinzip alles mit Steinen, was irgendwie im gröbsten Sinne was mit Geowissenschaften zu tun hat.
Hm. Cool. Okay, genau. Und genau, weil ihr beide so Geologen seid, dann wollten wir uns ja jetzt ja hier um Rohstoffe und beziehungsweise den Bergbau, Metalle, so diese Richtung kümmern. Und es bietet sich dann an, einfach mal vorne anzufangen, einfach um mal, weil die Menschen haben das so erlebt, dann können wir ja vielleicht gucken, ob wir uns auch von der Seite so rantasten und da mal ein bisschen zu gucken, mit welchen Metallen hat eigentlich denn der Mensch zuerst Kontakt gehabt, und da mal so ein bisschen die Geschichte aufzurollen. Ich glaube, Karl, du wolltest groben Anfang machen da in die Richtung?
Genau, also das Rohstoffthema ist beschäftigt mich auch schon eine Weile. Ich habe mich eigentlich auch schon vor meinem Studium ein bisschen mit beschäftigt. Ich hatte immer eine recht kritische Haltung dazu. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt, auch durch das Studium, weil es eigentlich schon ganz interessant ist, wie wichtig Rohstoffe für uns sind.
Inwiefern denn kritisch so? Ich mag kein Metall oder?
Naja, ich habe mal irgendwann geschrieben, so Bergwerke sind unter den Industrieanlagen ungefähr gleich beliebt wie Atomkraftwerke und Urknallmaschinen.
Also groß und schmutzig.
Groß oder? Und schmutzig, na, also kennt man ja, also da kommt irgendwie Schwefellauge raus und es werden Wälder abgeholzt und Berge in die Luft gesprengt und platt gemacht. Also Das sind heute auf jeden Fall sehr, sehr massive Eingriffe und mit sehr großen Umweltauswirkungen. Zumindest kann das so sein, es muss sicher nicht so sein.
Aber naja, meistens ist es ja letztendlich so. Also man muss ja nur gucken ins Ruhrgebiet, die Ewigkeitskosten des Kohlebergbaus sind gewaltig. Also da guckt immer keiner hin, alle gucken auf die Atomkraftwerke und sagen, mein Gott, der Atommüll. Aber dass das halbe Ruhrgebiet unterkellert ist, das kriegt man so außerhalb des Ruhrgebiets so gar nicht mit.
Genau.
Und dass sie da ständig irgendwelche Probleme haben.
Genau. Und die andere Seite der Medaille ist aber, das wissen wir ja auch alle, unsere heutige Welt ist vollkommen abhängig von allen möglichen Rohstoffen. Und da gibt's halt sowas wie Erdöl und Erdgas und Kohle, wo man dann streiten kann, brauchen wir das, können wir das nicht alles mit Windkraft, Solarenergie machen. Aber dann gibt's halt auch die andere Seite mit Metallen, mit so Massenrohstoffen, mit denen wir unsere Straße bauen, aber halt auch das, was in unseren ganzen Computern drin steckt. Das brauchen wir und das sieht eigentlich auch jeder ein. So. Und dann habe ich halt mal angefangen, damit mich ein bisschen näher damit zu beschäftigen, wie das alles anfing. Und es gibt so eine Reihe von Metallen, die Menschen eigentlich schon genutzt haben, seit sie sozusagen Kultur treiben, also schon sehr lange. Es sind 7 Metalle, die ich würde sie mal kurz durchgehen und wofür sie verwendet werden. Also Gold und Silber stehen ganz vorne auf meiner Liste. Das ist natürlich ersichtlich, ja. Also das sind 2 Metalle, die kommen gediegen vor, sagt der Geologe. Ich glaube, Silber kommt auch gediegen vor. Also das heißt, die sind nicht irgendwie in einem Stein drin, in einem Erz, ja. Also Erz heißt, du hast irgendwie das Metall und das ist irgendwie erstmal nicht ersichtlich. Das ist erstmal ein Stein so. Und das Metall steckt da drin, ist da chemisch gebunden, man sieht's nicht. Und gediegen heißt, du hast das Metall in Reinform.
Also gediegen heißt so, du kannst hingehen zum Fluss und es ausschürfen.
Genau, ja, also Gold waschen.
Also, ne? Also Goldnugget wäre jetzt, genau, glaube ich, also gutes Beispiel für gediegenes Metall.
Genau, das machen halt nur ganz edle Metalle sowas, also gerade Gold ist da das klassische Beispiel. Und alle anderen Metalle, die es gibt, die machen sowas eigentlich nicht, so mit ganz wenigen Ausnahmen. Also es gibt Kupfer zum Beispiel, das kommt manchmal gediegen vor. Und dann gibt es Metalle, die kann man einigermaßen leicht aus Mineralien rauslösen. Also Quecksilber zum Beispiel, das wichtigste Quecksilbermineral. Gunnar, hilf mir mal.
Ist da nicht Zinnober?
Zinnober, genau. Ne? Ist genau. Ja, irgendwie sprichwörtlich. Also Zinnoberrot. So ein richtig schön rotes Mineral. Und das dadurch, dass Quecksilber eine ziemlich geringe Schmelztemperatur hat, ne? Also es geht darum, man hat so ein Erz und will das Metall rausholen und du musst halt die Schmelztemperatur des Metalls erreichen von außen, um das da rauszuholen. Und Quecksilber ist bei Zimmertemperatur ja schon flüssig, wissen wir alle. Und deswegen konnte man das recht früh machen. Hatte ja bis ins Mittelalter dem hat man ja eine Heilwirkung nachgesagt. Die es, glaube ich, auch hat, in gewisser Weise, außer dass es halt zusätzlich noch toxisch ist. Hat man lange benutzt.
Was man als Heilung versteht.
Ja.
Das heißt jetzt, wenn es nicht gediegen vorkommt, dann liegt es in irgendwelchen Verbindungen vor oder ist irgendwie vermischt mit Gestein oder was für Möglichkeiten gibt es da, warum man es erst irgendwie rausholen muss?
Genau, also das sind sozusagen, die sind dann als Mineralien, also ein Mineral ist der geologische Ausdruck für eine chemische Verbindung in einem Gestein, das ist da einfach fest drin gebunden.
Okay, das heißt, was man wirklich dann irgendwie im Bergbau zutage bringt, sind halt irgendwelche chemischen Verbindungen, die sozusagen auch das Metall enthalten, das man eigentlich haben will. Und dann löst man es über Schmelzen oder verschiedene Prozesse dann dort raus.
Genau. Also so okay. der Abbau vom Bergbau, der Ablauf eines Bergbauprozesses vom Erz bis zum Metall, der ist von der Urgeschichte bis heute eigentlich identisch, ne? Also das Gestein wird irgendwie aus dem Berg geholt, dann wird es zerkleinert, also in kleinere Brocken geschlagen, einfach, dass es leichter verarbeitet werden kann. Und dann macht man es heiß. Manchmal wird es vorher noch ein bisschen zermahlen, aber auf jeden Fall wird es stark zerkleinert. Dann wird es heiß gemacht. Und dann gibt es noch ein paar Tricks, um das vielleicht gar nicht so heiß machen zu müssen. Und am Ende läuft dann halt irgendwie dein Rohmetall raus. Also das ist so der grobe Ablauf. Und das hat man schon ziemlich früh erkannt, also dass man da, also Beispiel Quecksilber, dass es funktioniert. Bei anderen Metallen hat es länger gedauert. Und der Mensch hat ziemlich schnell gelernt, dass er halt mit den Metallen, die da rauslaufen, wenn er die noch ein bisschen verarbeitet, dass er da wirklich was mit anfangen kann. Also es gibt ja diese Phasen in der Menschheitsgeschichte. Es gab die nach der Steinzeit kam die Kupferzeit, dann die Bronzezeit und dann die Eisenzeit. Also man sieht schon, die Kulturphasen des Menschen sind an diese Metalle gebunden.
Das, die Reihenfolge ist so nach der Härte der Metalle, oder? Oder Verbindung?
Also die Kupferzeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, also Kupfer ist auch ein Metall, was noch gediegen vorkommen kann. Also es muss es nicht, es ist, ich glaube, vergleichsweise selten, aber es kann gediegen vorkommen. Und deswegen kann man es halt, konnten es die Urmenschen in der Zeit, nicht Urmensch, das ist das falsche Wort, die frühen Menschen in der Zeit aufsammeln und direkt verarbeiten. Kupfer ist auch ein recht weiches Metall, also es ist nicht so schwierig, das zu verarbeiten.
Ja, ich kenne das ja, wenn man so mit Elektronik bastelt, dann so ein Kupferdraht kann man ja leicht biegen, genau, das ist ja kein Problem.
Der Draht, genau, das sagt einem was. Genau, die nächste, aber natürlich ist sowas Weiches, Biegsames auch wieder ein Nachteil. Ne? Also wenn du irgendwie einen Panzer draus machen willst.
Ja. Oder ein Schwert, dann Schwert. Hast du nachher ein Krummschwert. Also,
genau,
ja. Das hält nicht.
Das ist ein bisschen unpraktisch. Ne? Und dann gibt's halt die Bronzezeit. Bronze ist jetzt kein reines Metall. Das ist jetzt schon die nächste Stufe. Das ist nämlich eine Legierung aus, Moment,
Zinn. Kupfer und
Zinn, genau. Das steckt in Bronze drin.
Also neu hinzu kam quasi Zinn und dann haben sie es vermischt.
Genau. Genau, Zinn ist also auch eines der Metalle, was man verhütten kann. Also verhütten heißt aus dem Erz schmelzen. Und daraus hat man die Bronze gewonnen. So. Und das war dann wieder ein militärischer Vorteil und vermutlich auch in der Werkzeugproduktion, in der alle möglichen Kulturgüter hat man halt daraus hergestellt. Und so gab es halt immer einen Wettlauf sozusagen. Ne? Also man wollte immer bessere Werkzeuge, bessere Waffen produzieren und stabilere Materialien dafür herstellen.
Ja, genau. Genau. Welche Metalle haben wir jetzt? Du wolltest 7 Stück aufzählen, glaube ich.
Ja, warte mal. Also wir haben sie eigentlich schon fast alle. Gold, Silber, Quecksilber, Zinn, Kupfer. Ne? Zinn, Kupfer war Bronze.
Genau.
Dann gibt's noch Eisen, ja. Eisen ist sozusagen dann die nächste Stufe gewesen. Also nach der Bronzezeit kam die Eisenzeit. Eisen ist eigentlich ein recht schwieriges Metall zu verarbeiten, weil es halt sehr anfällig gegenüber Zersetzung ist und auch so in der Handhabung bei der Produktion nicht so einfach. Es hat nämlich einen sehr hohen Schmelzpunkt. Der liegt bei 1538 Grad Celsius. Das kann man mit so einem Holzfeuerchen, kriegt man das nicht hin.
Ja, das heißt, die mussten dafür auch erstmal Methoden entwickeln, um so heißes Feuer zu machen, bevor sie das irgendwie verarbeiten konnten?
Man hat gelernt, da noch so Stoffe zuzugeben dem Feuer. Die sind in der Lage, den Schmelzpunkt ein bisschen zu senken und dann muss man gar nicht so ein heißes Feuer machen.
Okay. Aber Eisen ist ja mal das prominenteste Metall überhaupt, würde ich mal behaupten.
Ja, hat jeder im Kopf, ne? Wenn man Metall hört,
sagt, denkt man Eisen. Metall sagt, dann denke ich automatisch an Eisen. Ja. Und wenn man sagt, Eisen, und dann denkt man so, bei Eisen kennt man Rost, bei anderen Metallen kennen manche Leute, also wenn man so das so allgemeinwissenmäßig wissen manche Leute auch nicht, wie das aussieht, wenn andere Metalle korrodieren. Also bei Kupfer weiß ich noch, dass es dann grünlich ist und so.
Und klassische Grünspan, ja,
genau.
Das ist ja.
Gibt es ja ganze Dächer mit, glaube ich, ne? Die dann grün sind. Ja, und so, also, und deswegen, Eisen ist ja wohl, und bei Eisen hat man, ja, ist ja man ja auch lang bei geblieben, ne, wenn man nachher so Stahl und die ganze Mittelaltergeschichte und so, die haben ja immer noch Waffen draus gebaut und machst ja heute auch teilweise noch. Also, ja, teilweise.
Genau, ja.
Also sehr prominent.
Die Eisenzeit kam dann auf jeden Fall und das Eisen ist jetzt, was man damals hatte, ist ja auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit dem rostfreien Stahl, den wir heute haben, wo wir alles mitmachen. Brücken bauen und so weiter. Also das war noch eine andere Güte, weil man eben eigentlich noch nicht so heiße Temperaturen herstellen konnte. wie man das heute in Hochöfen macht, wo man einfach Steinkohle verwendet und da kann man halt andere Temperaturen verwenden als die damals. Ne? Die hatten erstmal nur Holz oder im Zweifel noch Holzkohle. Ja. Genau, also Eisen. Das siebte Metall, was ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, ist Blei. Das ist auch eins mit einem relativ geringen Schmelzpunkt. Ist nicht so schwer zu gewinnen. Und da hat man, ja, es ist halt auch als Werkstoff einfach verwendet worden. Also es gibt ja hier diese Verschwörungstheorie, dass das Römische Reich untergegangen ist, weil die zu viel aus Bleigefäßen getrunken haben. Also kann man halt Vasen und alles Mögliche draus herstellen. Ne?
Ja, ich meine, die haben ja auch Wasserleitungen, haben sie auch aus so Zeug gemacht. Aus Blei.
Genau, ja.
Mhm.
Genau, und das war sozusagen für viele Jahrhunderte war das so das Set an Metallen, die die Menschen verwendet haben und so, ja, also von Anfang an, ne, also woraus mache ich meine Ackerbauwerkzeuge, wenn ich jetzt sesshaft werden will und ein Feld bestellen will, ne? Also man kann bestimmte Sachen mit Holz machen, aber mit Metallen sind die Sachen viel beständiger. Also schon so diese ersten elementaren Schritte, die Kulturwerdung des Menschen angeregt haben, da waren schon Metalle total wichtig und auch der Bergbau war total wichtig. Das ist erstmal so die erste wichtige Einsicht, die ich zu diesem Thema hatte.
Hm.
Wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft springt, also ein bisschen weiter nach vorne, da gibt es ein schönes Beispiel, der Johannes Gutenberg, ne? Also der die Gutenberg-Bibel da hat drucken lassen, also der Erfinder der Druckerpresse. Das ist ja auch so ein ganz wichtiger Schritt gilt ja auch so als wichtiger Schritt in der Entwicklung hin zur Neuzeit, dass man als erstes Mal drucken konnte. Okay. Und nicht mehr Mönche in jahrelanger Feinarbeit in den Klöstern Bücher per Hand kopieren müssen.
Ist ja das Monopol auf das Wissen so ein bisschen auch aufgehoben, wenn man plötzlich Vervielfältigung konnte.
Genau. Und da spielen Metalle auch eine ganz wichtige Rolle. Der Gutenberg war nämlich eigentlich Goldschmied oder hat sich als Goldschmied verdient eine ganze Zeit. Und kannte sich entsprechend auch so mit Metallen ganz gut aus. Und diese Lettern, die man braucht in der Druckerpresse, ne? Also für die einzelnen Buchstaben sozusagen, die man dann verwendet und mit Tinte belegt und drucken verwendet, die brauchen eine gewisse Härte. Also du willst sie einerseits bearbeiten können und andererseits dürfen sie aber auch nicht zu weich sein. Nicht zu hart sein, genau.
Ja, nicht zu hart, damit du die vernünftig bearbeiten kannst und nicht zu weich, damit du möglichst viele Exemplare drucken kannst, bevor deine Schrift ausfranst.
Genau. Und der hat sich da richtig eine Legierung einfallen lassen dafür. Das sind jetzt schon neue Metalle dabei, ist eine Legierung aus Blei, Zink und Antimonid. Ja, also Antimonid war so eines der Metalle, die man durch Erzeugen von höheren Temperaturen in den Öfen halt gefunden hatte, schon in der Zeit von Gutenberg im 16. Jahrhundert. Und dieses Antimonid war in der Lage, diese Zink-Blei-Legierung deutlich härter zu machen, als sie sonst wäre. Weil Zink und Blei sind für sich eher weiche Metalle und dadurch wurde es ein bisschen härter. Und da war das metallurgische Wissen auch ganz wichtig und halt auch, dass es da ein neues Metall gegeben hat.
Ja, ich habe selber von diesem Antimonid nur wenn ich manchmal über die Elemente-Tabelle irgendwie rüber gucke und mal wieder an Wikipedia rumstöber, dann komme ich mal darauf, darüber zu lesen. Aber sonst kriege ich davon ja gar nichts mit, wo das verwendet wird und wofür das gut ist.
Ja, man fragt sich immer, ne? Siehst du das Periodensystem und so?
Naja, was ist das alles? Bei
20 Elementen hat man eine Vorstellung und beim Rest, ja. Na, keine Ahnung, schon mal gehört, aber.
Genau, ja.
Ja, und,
genau.
Genau. Ja, also es kam also mit der Zeit immer mehr Metalle dazu. Ein paar kamen ziemlich spät, was eigentlich überraschend ist. Also zum Beispiel Aluminium. Das ist eins der häufigsten Elemente in der Erdkruste. Gunnar könnte vielleicht aus dem Kopf sagen, das wieviel häufigste, ich weiß gar nicht.
Aus dem Kopf müsste ich jetzt auch ein bisschen lügen. Aber es ist schon relativ häufig. Wenn man sich jetzt einfach vorstellt, dass die meisten unserer Minerale aus Silizium-Aluminium-Verbindungen bestehen. dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie häufig die dieses Element ist.
Genau. Das heißt, es steckt immer noch als zweites mit drin bei den
Bei den meisten Mineralen taucht es immer mit auf.
Okay.
Ja, genau. Und Aluminium, das Element wurde 1808 entdeckt, ne? Also Anfang des 19. Jahrhunderts, also total spät eigentlich.
Aber braucht man dafür einen speziellen Prozess wieder? Ich meine, sonst war es, mach mal heiß und dann läuft da schon Metall raus sozusagen. Muss man hier irgendwie noch irgendwie andere Sachen machen, damit da das Aluminium sich rauslöst?
Es ist auf jeden Fall nicht so einfach. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was das Problem ist.
Ich hatte immer gehört, dass, also wie gesagt, Hörensagen, ich habe immer keine Ahnung, dass man dafür relativ große Mengen Strom braucht eigentlich, um das zu verarbeiten.
Das ist richtig. Das ist heute ein sehr energieintensiver Prozess. Genau. Du brauchst den Strom, weil es, also ich hatte ja gesagt, also man malt es fein und dann gibt es verschiedene Trennverfahren sozusagen, das Metall zu trennen vom Erz oder von anderen Elementen, die noch drin sind. Mhm. Und Schmelzen ist sozusagen ein Weg, das funktioniert aber, glaube ich, nicht überall. Und es gibt halt auch elektrische Trennverfahren mit hohen Spannungen. Und ich denke, ich vermute jetzt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wenn wir in den Shownotes ergänzen, dass es bei Aluminium da einfach bestimmte elektrotechnische Vorerfahrung brauchte, um diesen Trennprozess zu entwickeln.
Ja, weil wir ja auch erst irgendwann um die Zeit oder irgendwann kam das mit der ganzen Spannung ja auch erstmal irgendwie auf. Ne? Vorher hatten sie mit Elektrizität ja noch nicht so viel am Hut.
Genau, ja, das macht Sinn, ja. Ja, und Aluminium ist natürlich auch ein Metall, was so auch aus heutiger Sicht unglaublich wichtig ist. Ne? Also die ganze Leichtbautechnik, Luft- und Raumfahrt wäre ohne Aluminium völlig undenkbar. Ne? Also Metall, was stabil ist wie ein Metall, aber unglaublich leicht ist. Und so hat man halt immer wieder neue Metalle entdeckt und festgestellt, ja, die haben, jedes für sich hat wieder spannende Eigenschaften. Ne? Also Lithium zum Beispiel ist auch so ein Beispiel, ist ja an dritter Stelle im Periodensystem eigentlich, ist ziemlich selten, ein ziemlich seltenes Element, ist schon immerhin 10 Jahre nach dem Aluminium entdeckt worden, also auch eher spät. Und die Anwendung kam aber erst viel später, ne? Also für die ersten Wasserstoffbomben, weil da braucht man Tritium. Tritium kann man herstellen aus Lithium. Und zukünftig braucht man es vielleicht mal für Fusionskraftwerke und ja, die in der Batterienutzung vor allen Dingen ist es ja heute ein großes Thema für die ganzen Elektroautos und so. Also man sieht, so diese kulturelle Entwicklung hinkt auch manchmal ein bisschen hin und her. Manchmal ist es auch die Verfügbarkeit eines plötzliche Verfügbarkeit eines Metalls, dass es dann kulturelle Sprünge gibt. Also das ist so ein Wechselspiel.
Und manchmal ist, ich meine, ich weiß es nicht, wie es genau war, aber es kommt immer so vor, als wäre das auch ungefähr die Zeit gewesen, in der so die wissenschaftliche Community sehr heiß darauf war, neue Elemente und Neues zu finden und dann vermehrt auch danach gesucht hat, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt fing es ja an, dass die alle plötzlich dass das Periodensystem da bevölkert mit ihren Elementen und vorher war ja nicht so eindeutig alles erforscht, ne? Oder ja, kommt es mir so vor?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass die ganze Chemie als Wissenschaft sich auch entwickelte von der ursprünglichen Alchemie weg. Also vorher war das ja eher zufällig, wenn man was entdeckte. Die haben nach Gold versucht, irgendwie mit unedle Metalle in Gold zu verwandeln und sind dabei eher, ja, ich sag mal, planlos auf Entdeckungen gestoßen. Aber irgendwann hatte man ja herausgefunden, dass die ganze Chemie doch irgendwie ein System hat. Man hat dieses Periodensystem entwickelt und hat festgestellt, da sind Lücken drin und konnte natürlich dann auch relativ gezielt nach Elementen suchen und versuchen, die Lücken zu schließen.
Genau, also diese Systematik ist halt entstanden mit der Zeit. Ne? Also so Leute wie Gutenberg, die hatten dann halt so in einem kleinen Bereich einen Einblick, aber so die Chemie als Ganzes war halt einfach noch nicht so weit.
Ja, nee, fand ich nur spannend, weil dann hast du einmal den Effekt, dass natürlich je nachdem, wenn du neues Metall entdeckst und sowas, das deine Gesellschaft und deinen Prozess da voranbringt. Andererseits auch wieder, wenn die Gesellschaft jetzt neue Modelle und neue Theorien entwickelt, das wiederum auch das Finden neuer Metalle und sowas voranbringt. So ein Hin und Her ist.
Mhm. Ja, und sowas kann ja auch die technische Entwicklung beeinflussen. Ich wollte noch mal kurz aufs Aluminium zurückkommen. Also ich habe noch mal kurz nachgeguckt, ist tatsächlich das dritthäufigste Element der in der Erde und das ist das häufigste Element der dritthäufigste Element der Erdkruste und häufigste Metall der Erdkruste, so rum. Und es war vorher, als man es zuerst darstellen konnte, unglaublich wertvoll. Es ist wirklich, Könige und Kaiser haben aus Aluminiumbechern getrunken, weil andere konnten sich das nicht leisten. Das, ich meine, heute.
Und nicht beim Camping.
Wenn man das heute eben erzählt, Campinggeschirr, alles Aluminium. Und heute ist es piefig. Aber früher, das war wirklich edel genug für gekrönte Häupter. Und irgendwann wurde aber die Herstellung auch billiger, sodass man es eben auch technisch verwenden konnte. Zu Anfang wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, irgendwie was aus Aluminium herzustellen. Viel zu teuer. Und heute ist also, wo die Herstellung billiger geworden ist, weil sie doch relativ aufwendig und energieaufwendig ist und technisch auch herausfordernd ist. Aber heute ist das eben so, dass man tatsächlich dieses Element, im Prinzip könnten wir nicht mehr leben ohne dieses Element. Wenn man einfach mal nachguckt, wo das wieder vorkommt, Aluminium technisch verwendet wird, dann hätten wir, glaube ich, ein ernstes Problem.
Jetzt wissen wir ja, wie wir das irgendwie fördern oder jedenfalls, wie sich das mit der Zeit entwickelt hat, so, welche Metalle wir haben. Aber jetzt ist natürlich noch die Frage offen, wie kommt denn das Metall eigentlich irgendwie in den Boden? Und das heißt, wir machen jetzt noch einen Schritt vorwärts und also einen Schritt sozusagen in den Prozess zurück und gucken mal, wie sich eigentlich so Metalllagerstellen bilden. Und ich glaube, das war auch so ein Kernbereich von dir, Gunnar, oder?
Ja, gut, ich als Mineraloge kommt man damit immer so ein bisschen in Berührung und ich habe ja nur auch dieses zumindest mitgeschrieben an diesem fantastischen Buch. Ich muss das mal ganz vorsichtig sagen, denn also weit über, ich sag mal so 70-80% hat Florian geschrieben.
Also man muss sagen, ne, das Buch, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Gunnar hat ein Buch geschrieben. Es nennt sich die Welt der Rohstoffe.
Mitgeschrieben.
Ich habe mitgeschrieben, genau, also ich Florian nur, Neukirchen, der ist auch Mineraloge. Genau,
der ist auch Mineraloge, ja.
Genau, der ist nämlich auch, den kenne ich vom Sehen noch aus meiner Studiumszeit, weil er auch in Tübingen studiert hat. Genau, die Welt der Rohstoffe. Also es ist so ein, ich würde sagen, kein Lehrbuch, so eine Mischung aus Lehr- und Sachbuch, ne? Irgendwie.
Ja, es ist relativ. Ja, es ist durchaus anspruchsvoll. Man kann es auch als Lehrbuch verwenden, sicherlich, aber es soll eigentlich auch den Ansprüchen, sagen wir mal so, interessierter Laien genügen. Das gelingt uns sicherlich nicht immer.
Okay, ich könnte es lesen, ohne dass ich nur Bahnhof verstehe.
Ich hoffe es. Also okay. nicht jetzt, weil ich dir das nicht zutraue, sondern einfach, weil ich hoffe, dass wir das geschafft haben, dass es so lesbar ist.
Genau, da habt ihr euch halt dann mit befasst. Ja.
Ja. So, wo waren wir jetzt hängen?
Wie
bilden sich Lagerstätten? Der Punkt ist ja letztendlich so, die Erde ist ja hat ja einen gewissen Aufbau. Also das heißt, die Natur hat es ja so schön eingerichtet, um es mal so ganz trivial zu sagen, dass die Elemente nicht völlig homogen verteilt sind, sondern dass wir dass wir ein bisschen gewisse Inhomogenitäten haben. Man kann das ja ganz einfach, wenn man durch die Welt läuft, dann findet man eben, man findet Bereiche, wo Kalke vorkommen, man findet Bereiche, wo Basalte vorkommen, man findet verschiedene Gesteine an verschiedenen Orten. Und genauso kommen natürlich dann auch die Lagerstätten vor, die befinden sich ja in diesen Gesteinen. Das heißt, wir haben Mechanismen in der Geologie, die dazu führen, dass sich bestimmte Elemente an bestimmten Orten einfach anreichern. Da gibt es jetzt verschiedene Mechanismen, die da zum Tragen kommen. Wir können ja mal ganz unten anfangen. Fangen wir mal beim Magmatismus an. Wenn jetzt also ein Gestein aufschmilzt, haben wir ja schon eine gewisse, der Geowissenschaftler spricht davon Fraktionierung, also eine gewisse Trennung von Elementen. Also einige Elementen, wenn ich jetzt ein Gestein aufschmelze, das schmilzt ja nicht auf einen Schlag auf, sondern es schmilzt, einige Minerale fangen an aufzuschmelzen, während die anderen noch stabil sind. Also im Prinzip ist es, kann man sich das vielleicht bildlich so vorstellen, wenn ich jetzt so einen Kuchen mit Schokostücken, Schokoplätzchen, ne, also mit in einen Ofen tue und langsam die Temperatur hochfahre, dann schmilzt der ja auch nicht komplett, sondern wir haben zu Anfang fangen höchstwahrscheinlich die Schoko Bällchen da drin anzuschmelzen, während der Kuchen selber noch stabil ist. Und so ähnlich funktioniert eben fraktionierte Aufschmelzung auch. Also ich habe ein Gestein und gewisse Minerale gehen als zuerst in Schmelze und die anderen bleiben noch zurück. Dadurch haben wir schon mal eine gewisse Auftrennung der Elemente. Also die Elemente, die in diesen frühschmelzenden Mineralen sind, können abgeführt werden. Also in unserem Beispiel würde das halt so die Schokofüllung sein. Die könnte dann durch die Zwickel zwischen den Mineralen abfließen, könnte an einen anderen Ort gelangen und aus meinem Kuchen, wo ich vielleicht ganz winzige kleine Schokobällchen drin hatte, kann ich dann die Schokomasse abziehen und kann sie in einem Becher auffangen und habe dann eine Schokolagerstätte als Beispiel. Und genauso funktioniert das halt in der Natur auch. Also die Schmelze wird abgeführt, wird an einen anderen Ort verbracht, kann dann auch wieder auskristallisieren und kann eben eine Lagerstätte bilden von den Elementen, die dann eben angereichert sind, die vorher in den aufschmelzenden Mineralen sind. Umgekehrt natürlich auch im Rückstand können sich natürlich auch schon Anreicherungen abspielen.
Das Ganze spielt sich halt irgendwo, also tief unten ab, also da, wo es halt geschmolzen
ist. Jetzt sind wir im Inneren der Erde noch
drin. Genau.
Also wir sind noch tief im Inneren der Erde, irgendwo, das ist jetzt ein bisschen beliebig. Also das hängt natürlich jetzt davon ab, welches Element wir jetzt genau verfolgen. Ich habe das jetzt mal sehr allgemein gefasst.
Ja.
Wir sind auf jeden Fall jetzt in den tieferen Bereichen der Erde.
Ja, und ich meine, die so geschmolzen ist. Stein, ich meine, das hat da schon irgendwie so Strömungen da unten drin, sodass sich die Sachen irgendwie sammeln können und so?
Das kann sich jetzt durch irgendwelche Spalten, durch Klüfte, durch Schwächezonen kann das halt sich bewegen. Schmelze ist ja häufig leichter als das feste Gestein. Das heißt, die wird allein schon von alleine dann versuchen aufzusteigen.
Okay.
Und sich einen neuen Platz zu suchen, wo dann, bis es dann nicht mehr weitergeht, dann wird sie auskristallisiert. Dann haben wir natürlich den umgekehrten Prozess wieder. Auch beim Abkühlen, bei der Auskristallisation werden bestimmte Minerale sich einfach, wenn zuerst ausfallen, andere werden noch ein bisschen länger in der Schmelze bleiben. Die ausfallenden Minerale, wenn sie dann schwerer sind als die Schmelze, dann werden sie absedimentieren, richtig unten. Also das sieht richtig aus wie Sediment, wie ein Sedimentgestein. Oder sie können aufschwimmen und oben an der Magmenkammer sich sammeln. Das hängt jetzt ein bisschen von der Dichte der Minerale ab. Meistens
bildlich vorstellen will, dann nimmt man sich jetzt so eine Höhle und tut da mal flüssige Lava rein und dann im Prinzip
schwimmt das ein sehr einfaches Bild, aber kann einfach, um sich das jetzt vorzustellen, wird es jetzt, ich sag mal, ein gutes Modell sein. Wir haben also einen Hohlraum, wir haben da eine Schmelze drin, wir kühlen diese Schmelze ab, dann wird sich dann irgendwann wird irgendwas auskristallisieren. Und dann kann man eben, gehen wir jetzt mal davon aus, dieses Mineral ist schwerer als die Schmelze, es wird unten absinken, es wird sich am Boden der Höhle sammeln und dort erstmal so einen Teppich bilden.
Okay. Das kristallisiert sich aus, weil es da irgendwie kälter wird? Oder?
Wenn die Temperatur sinkt jetzt.
Das stimmt, wieder, richtig. Dann, ja.
Wir gehen jetzt praktisch den umgekehrten Weg und haben jetzt auch wieder, haben wir praktisch unten so einen Teppich jetzt aus Mineralen, die sie sich anzeigen. Das gibt es in der Natur eben auch. Zum Beispiel ganz bekanntes Beispiel in Südafrika, dass die Platin-Lagerstätten, das Merensky Reef, das ist letztendlich Bodensatz aus Mineralen, der in der Magmenkammer ausgefallen ist. Diese Magmenkammer war allerdings gigantisch. Also die war wirklich gigantisch. Das ist also sprengt fast alle Vorstellungen da unten. Das geht ja einmal quer durch Südafrika durch.
Okay, krass. Ja.
Aber sowas gibt es auch im Kleineren. Aber das ist halt, da haben wir ja schon mal eine gewisse Anreicherung.
Hat die Größe der Lagerstätte da in Südafrika was damit zu tun, dass man da am Ende auch Platin findet?
Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Okay. Also es gibt auch kleinere Lagerstätten, wo sowas vorgekommen ist. Soweit ich weiß, mir fehlen jetzt ein bisschen die Beispiele, aber das ist einfach das bekannteste, größte Beispiel. Das ist wirklich die Geologen nennen das ultramafische Gesteine, die halt besonders gerne diese Platin-Minerale mit aufnehmen.
Also es setzen sich schon mal Sachen ab, die dann schwerer sind als das Magma und dann kühlt halt weiter ab und manche Sachen setzen sich auch irgendwie oben ab? Oder?
Manche bleiben entweder bis zuletzt in der Schmelze oder können sich auch oben ab, aber nehmen wir jetzt mal einfach ab, nehmen wir jetzt einfach diesen Weg weiter, es sammeln sich immer mehr Minerale unten ab, das ändert sich auch, weil die Zusammensetzung der Schmelze ändert sich ja, je mehr ich von einem bestimmten Stoff rausgezogen habe, desto mehr ändert sich natürlich die Zusammensetzung der Restschmelze. Das heißt also, Elemente, die bevorzugt in Minerale gehen, die später ausfallen, werden sich anreichern. Deswegen haben wir also, wenn wir jetzt so eine Magmenkammer nehmen, irgendwann oben eine Schichtung, ganz einfach gesprochen, oben Elemente, die spät ausgefallen sind, in der Mitte welche, die irgendwann zwischendurch und unten welche, die sehr früh ausgefallen sind. Das heißt, von unserem Gemenge, was wir da mal haben reinfließen lassen in den Hohlraum, haben wir schon eine Auftrennung wieder. Mhm. Mit Glück vielleicht abbauwürdig, wenn sie dann irgendwann in Oberflächenreichweite, in unserer Bergbaureichweite sind, mit Glück der Flat abbauwürdig, so dass wir dann an die Rohstoffe schon kommen.
Das ist auch schön, das erklärt ja immerhin mal, wieso das dann solche Schichten werden, die man dann irgendwie, wo man irgendwelche Gänge reintreibt und so.
Also das ist jedenfalls ein relativ häufiger Prozess. Jetzt gibt es ja noch weitere. Wir können natürlich auch noch hydrothermal. Wir haben dann irgendwann bestimmte Elemente, die oder gehen wir mal weiter. Also die Schmelze ist jetzt erkaltet. Wir haben aber in jeder Schmelze kann Wasser enthalten sein. Okay. Das ist so wirklich unglaublich, wie viel zum Beispiel eine Granitschmelze, wie viel Wasser die aufnehmen kann. Die Minerale selber sind aber weitgehend wasserfrei. Das heißt, wir haben irgendwann einen Haufen heißes, aggressives Wasser, was da
ja, übrig und ich, bleibt. Ich behaupte mal, das ist ziemlich heiß, wenn das so neben Magma rumschwimmt.
Das ist relativ heiß. Wir haben dann irgendwann Temperaturen irgendwo bei 400 und ein paar zerquetschten Grad. Also.
Okay. Und aggressiv heißt, also es kann überhaupt noch als Wasser existieren, weil da so viele Metalle drin
also es ist überkritisch, es ist halt nicht dampfförmig, es ist auch nicht flüssig, das ist ja dann irgendwie so eine Zwischenform, es ist da bei dem Druck und bei der Temperatur verschwimmen ja die Aggregatzustände so ein bisschen. Mhm. Und es ist auch aggressiv, weil es halt natürlich eine ganze Menge Stoffe hat, die vielleicht das Gestein auch angreifen können, mit dem es in Berührung kommt. Das heißt, es wird Stoffe aus dem Gestein vielleicht sogar lösen können. Und dieses Wasser wird dann irgendwann natürlich auch in Spalten eindringen, wird sich auch abkühlen, wird seinen Chemismus vielleicht auch ändern, wenn es mit anderen Gesteinen in Berührung kommt. Auch dabei können wieder Elemente, Minerale ausfallen aus dieser Lösung. Mhm. Das heißt, auch wir haben da auch schon wieder Elemente, die sich absetzen, Elemente, die aufgenommen werden, also Anreicherungsfaktoren, die irgendwie zum Tragen kommen. Deswegen finden wir zum Beispiel viele Gangmineralisationen, also Erze in Gängen, die zum Beispiel im Harz dann gerne abgebaut wurden.
Ich würde sagen, was ein Gang ist, ne?
Also ein Gang ist letztendlich im Prinzip eine wie beschreibt man das jetzt am einfachsten? Also ich würde sagen, eine Störung in dem Gestein, also wo das Gestein einfach zerbrochen ist, wo das Wasser durchlaufen kann, und da wird es dann entsprechend natürlich auch seine Minerale absetzen.
Also so ein Riss halt irgendwie.
Ein Riss im Gestein,
ja. Genau, ja, du hast halt am Ende sozusagen, wenn du dann diese Metalllagerstätte dir anguckst, halt keine Schicht, sondern du hast nur so ein, oder nicht mehrere Schichten übereinander zumindest, sondern du hast halt im Zweifel eine Schicht, ne? Oder manchmal auch nur so ein, wie so ein ganz schmalen Bereich, wo du dann deine
Metalle einfach ein Bruch im Gestein, und das ist natürlich für den Bergmann sehr schön. Er kann diesem Bruch einfach folgen. Das heißt, er braucht wirklich nur, wenn er Glück hat, der breit genug ist, kann er den also ganz einfach rausholen, muss nicht in die Nebengesteine gehen.
Ich wollte gerade fragen, wie breit ist denn so ein Gang?
Das kann im Prinzip fast jede beliebige Breite haben, von wenigen Zentimetern bis hin zu mehreren Metern. Das hängt jetzt so ein bisschen von der Bewegung des Gesteins ab, ob das zerbrochen ist. Das ist unterschiedlich. Okay. Je größer ist natürlich, desto besser, desto einfacher hat der Bergmann das abzubauen. Klar. Weil wenn der natürlich nur Zentimeter breit ist, muss er sehr viel Nebengestein abbauen, um dadurch sich selber bewegen zu können. Wenn der Gang sehr breit ist, dann hat er natürlich viel Erz und wenig Nebengestein. Das ist ja natürlich umso schöner.
Wenn es zu schmal ist, dann lohnt sich es wahrscheinlich meistens
genau,
auch nicht.
Genau, es hängt dann wieder eben damit zusammen, ob sich das lohnt, das überhaupt abzubauen.
Was ich gerade eben als Assoziation hatte, als wir eben mit dem Wasser und dass das ja auch noch irgendwie Sachen raus ist und so, wie nennt man das denn jetzt? Also, du kennst diese runden Dinger, wenn man die aufsägt, sind also auch so bunte Kristalle und Zeugs drin.
Die Dioden.
Ja, genau.
Ja, genau.
Entstehen die auch bei sowas?
Im Prinzip ja. Also okay. Das ist im Prinzip ein ähnliches Phänomen. Wir haben sehr viel Silizium. Dioxid, also Kieselsäure im Wasser, das dann auch irgendwann ausfallen kann, wenn die Temperatur sinkt oder das Wasser, das einfach die Lösung nicht mehr halten kann.
Und zu dem Zeitpunkt ist dann schon das Gestein drumherum hart, sodass sich so eine Blase bildet?
Das ist letztendlich ein Hohlraum im Gestein gewesen. Also das ist die Geoden, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, kommen auch ja in vulkanischen Ablagerungen vor. Das heißt, wir haben Hohlräume, das sind Blasen, das sind das Gas drin gewesen oder einfach Flüssigkeit, die dann diese Hohlräume gebildet hat. Und die aus dieser Flüssigkeit kann sich dann halt entsprechend das Mineral absetzen.
Cool.
Ja, im Prinzip kennt man das ja so vielleicht auch von diesen Experimentierkästen zur Kristallzüchtung, wo man dann irgendwelche Alaunenkristalle oder so in der Art funktioniert das dann. So kann man sich das zumindest vielleicht bildlich vorstellen.
Ja, ich glaube, Kristalle züchten gehört immer noch zum Chemieunterricht von jeder, keine Ahnung, Mittelstufe oder so.
Genau, also das funktioniert in der Natur ähnlich. Also auch diese ganzen Mineralisationen funktionieren durchaus ähnlich. Mhm.
Okay, nee, fiel mir gerade nur ein, weil ich gerade dachte, Moment mal, wenn das so Blasen gibt und so, passt doch. Ja, cool.
Ja, das und naja, und das diese Anreicherungsprozesse gehen ja dann noch weiter. Irgendwann kommt ja auch die Verwitterung noch ins Spiel. Das heißt also, wir lösen wieder Gestein auf, einfach durch das Wetter. Ja, genau. Und können auch dadurch wieder Anreicherungen erzielen. Also ein sehr schönes Beispiel sind Nickellagerstätten. Es gibt einmal magmatische Nickellagerstätten wie Sudbury. Das wäre praktisch ganz am Anfang, was ich erzählt hätte. Und es gibt Verwitterungslagerstätten. Die bekanntesten oder größten sind auf Neukaledonien. Das liegt irgendwo so ein bisschen eine Handbreit vor Australien, also so irgendwo im Pazifischen Ozean. Dort sind Ozeanböden letztendlich an die Luft gehoben worden. Die sind verwittert. In diesem Ozeanboden ist eine ganz winzige, Gehalte an Nickel gewesen. Dadurch, dass dieses Mineral, was dieses Nickel enthielt, Olivin, kann eigentlich nur ganz bisschen Nickel enthalten, verwittert relativ schnell. Das heißt, dieses Mineral ist in Lösung gegangen, der Nickel ist auch in Lösung gegangen, ist mit der Verwitterungslösung in den Boden transportiert worden. Und in einer gewissen Tiefe haben sich neue Minerale gebildet. Diese Minerale haben aber sehr gern Nickel eingebaut in ihr Gitter. Das heißt, wir haben da wirklich eine enorme Anreicherung an Nickel, die wirklich abbauwürdig ist. Und das war lange Zeit eine der Hauptnickelquellen der Welt. Und ist auch jetzt noch eine der bedeutendsten Lagerstätten. War weit nach den Sudbury-Lagerstätten oben in Kanada, aber immer noch wirtschaftlich sehr bedeutend.
Das heißt, durch Verwitterung wurde es da dann so rausgespült und hat sich an der Stelle wieder angelagert.
Ja. Verwitterung kann man sich am besten so wie Kaffeekochen vorstellen, sage ich immer. Ja, es ist wirklich, wir haben also im Prinzip unser Gestein, also die Kaffeebohnen, die werden erstmal physikalisch zerkleinert von der physikalischen Verwitterung. Dadurch haben wir eine hohe Oberfläche, wir haben Wasser. Beim Kaffee ist es dann heißes Wasser, das ist auch noch ein bisschen aggressiv gemacht dadurch, aber wir haben Wasser und das löst halt was auf, fließt durch den Boden durch, also durch unseren Kaffeefilter. Und irgendwann haben wir natürlich unser schönes, leckeres, schwarzes Heißgetränk oder eben unsere Verwitterungslösung und können damit irgendwas anfangen.
Ja, und wenn wir es lang genug stehen lassen, dann fällt da wieder so ein Bodensatz.
Genau, dann haben wir den schönen schwarzen Bodensatz und letztendlich funktioniert das ähnlich. Also es ist immer, klar, es ist natürlich wie jedes Bild hinkt es ganz gewaltig. Das
ist ein schönes Bild.
Es ist einfach erstmal, wenn man sich vorstellen kann, wie funktioniert sowas eigentlich, dann sind solche Bilder natürlich immer ganz, ganz nett. Man darf sie natürlich nicht mit der Wirklichkeit jetzt eins zu eins halten, aber ich finde immer, Kaffee kochen ist da ein sehr, sehr schönes Bild.
Kennt jeder,
und, passt. Kennt jeder und es funktioniert tatsächlich ähnlich.
Cool. Und jetzt, das ist der Prozess, war das, ja genau, Verwitterung ist dann so das Ende wieder sozusagen.
Das ist dann im Prinzip so, dass das Ende, wenn es dann, aber wir haben auf jeder Ebene eben Anreicherungsfaktoren, die bestimmte Elemente anreichern können und uns dann eben bis hin zu wirklich abbauwürdigen Lagerstätten das auch präsentieren.
Ja, genau. Die ganze Mischung wird dann irgendwie durch die ganzen Prozesse, die wir gerade beschrieben haben, so ein bisschen sortiert.
Genau, also wir haben dadurch Dadurch kommt es einfach, dass an bestimmten Orten dann doch so viel von einem Element ist, dass wir das tatsächlich abbauen.
Wie lange dauert denn das jetzt von dieser ganzen Mischung da unten, bis man dann irgendwie mal oben so ein Kohlebergwerk, so irgendwie Eisen abbauen kann oder so?
Oh Gott, da kommen ja nur noch verschiedene Faktoren. Es muss ja nicht nur erstmal ausfällen, aber es muss ja auch noch in unsere Reichweite kommen. Es nützt uns ja nichts, wenn sich jetzt gerade unten...
Das können wir unterteilen vielleicht. Vielleicht sind das ja dann erstmal so zwei verschiedene Zeiträume.
Gut, also einmal jetzt das Abkühlen kann schon sehr, sehr lange dauern. Also das würde ich, müsste ich jetzt ein bisschen aus dem hohlen Bauch heraus antworten. Ich würde sagen, etliche Millionen Jahre wird das schon dauern.
Mhm. Okay.
Krass. Und da muss es ja eben auch noch so weit, es muss ja auch noch so weit abkühlen, dass wir da auch wirklich ran können. Es nützt ja nichts, wenn das Erz schon da ist, aber wir uns immer noch die Pfoten verbrennen.
Ja.
Und wir müssen ja auch hinkommen können. Das heißt, es muss ja auch noch irgendwie in unsere Reichweite gelangen. Und das sind dann schon Zeiträume, die wirklich, ich sag mal, geologische Zeiträume, also höheren, mehrstelligen Millionenbereich sollte das schon liegen.
Also man kann auf jeden Fall sagen, alle Metallerze, die heute so im klassischen Bergbau abgebaut werden, sind lange bevor der Mensch erschienen ist, entstanden. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also da hat die Natur noch nicht an uns gedacht. Mhm. Da waren wir noch nicht in Planung.
Und wie lange das dann braucht, bis es bei uns oben ist, hat dann halt mehr sowas mit der Tektonik und so
zu tun. Das hängt dann auch noch mit der Tektonik zu tun, ob das das gehoben wird, ab wie das verwittert, dann das klar, das sind dann Prozesse, die dann sicherlich auch immer noch eine Rolle spielen.
Mhm.
Okay. Müssen, ja, es muss sich auch noch lohnen, da runter zu graben.
Ja, und dieser Prozess, der gilt jetzt erstmal für alle Erze oder gibt es noch Erze, wo man irgendwie, die sich da irgendwie sonderbar benehmen? Also.
Was heißt sonderbar benehmen?
Ich weiß nicht, also vielleicht gibt es ja noch welche, die dann irgendwie, ja, keine Ahnung, die sich irgendwie anders. Ich wollte fragen nur, vielleicht gibt es irgendwelche Ausnahmen. Kann ja auch sein, dass es keine gibt.
Also es gibt sicherlich immer irgendwelche Ausnahmen. Wir hatten ja vorhin Gold genannt. Gold als gediegen oder gerne gediegen vorkommendes Edelmetall. Da haben wir ja nun auch noch eine Anreicherung einfach durch Sedimentation. Also jeder kennt ja so die alten Goldrauschbilder, wenn sie da mit ihren Goldwaschpfannen im Fluss standen. Ja, wie ist denn das Gold in den Fluss gekommen? Es ist ja wirklich nur in sehr, sehr geringen Mengen in irgendwelchen Gesteinen vorhanden. Aber durch Verwitterung, durch reine, im Prinzip erstmal physikalische Verwitterung, ist es freigesetzt worden. Und durch Bewegung als sehr schweres Element reichert es sich halt in gewissen, wird es nur durch sehr schnell fließendes Wasser transportiert. Es reichert sich dann schon in gewissen Ecken an. Dann kommt noch sicherlich auch noch Lösungs- und Ausfällungsprozesse dazu, aber die will ich jetzt gar nicht weiter
nennen.
Aber einfach jetzt rein durch sein Gewicht haben wir da schon eine Anreicherung an bestimmten Stellen.
Mhm. Okay, dann auch hier wieder die abschließende Frage: Haben wir noch was vergessen zur Lagerstättenbildung? Oder hast du noch Anmerkungen? Hast du noch Anmerkungen, Karl?
Ich habe eigentlich keine weiteren Anmerkungen. Also wir haben ja gesagt, wir konzentrieren uns heute auf Metalle. Also wenn man jetzt das Fass noch weiter aufmachen würde und sagen würde, wir gucken uns hier nochmal so Kohle und Öl und so an. Die Parallele ist auf jeden Fall da. Auch die brauchen halt ihre Jahrmillionen, teilweise hunderte Jahrmillionen, ne? Wenn man sich die Steinkohle anguckt, die irgendwie aus der Karbonzeit kommt.
Die Prozesse sind halt ein bisschen anders noch.
Ja, genau, ich würde auch sagen, da kann man eher noch mal eine Folge in Richtung diese eher organischen Dinge machen.
Eigentlich ein eigenes Kapitel, wenn man so
will.
Also
absolut,
das ist noch wieder. Ich denke, wir sollten uns jetzt wirklich hauptsächlich erstmal auf die Metalle konzentrieren, weil auch die Massenrohstoffe und so, das würde irgendwann, glaube ich, ein bisschen zu weit führen.
Deswegen bin ich gerade auch so panisch zurückgerudert, als ich plötzlich Kohle gesagt habe, weil ich mich da einfach vertan habe.
Es ist aber wirklich, wenn Lagerstätten fielen, kommt natürlich auch Kohle. Das ist sicherlich immer so ein Punkt, der einem erstmal in den Kopf kommt. Spielt sicherlich auch eine wichtige Rolle oder die ganzen Energierohstoffe spielen eine große Rolle, aber das würde jetzt vielleicht ein bisschen zur Verwirrung
weiter. Ich hab vielleicht noch einen kurzen Punkt auch zu den Metalllagerstätten. Gunnar, können wir irgendwie sagen, wie häufig oder selten sowas passiert, dass sich so eine Metalllagerstätte bildet in einem Gestein?
Oh Gott, Nee, nicht, dass ich wüsste. Also
es passiert. Aber es ist was Seltenes, ne?
Es hängt natürlich immer so ein bisschen jetzt auch von dem betreffenden Element, von dem betreffenden Metall ab. Also ich denke, wir haben sicherlich mehr Eisenlagerstätten jetzt als Platinlagerstätten. Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie häufig ist ein Element in der Erdkruste, wie gerne löst es sich von seinen Kollegen, reichert es sich schnell an, dauert es sehr lange. Ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann. Da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig.
Da fiel mir gerade noch ein, ganz klar. Ich meine, jetzt hatten wir am Anfang ja das flüssige Gestein mit den Metallen drin und so. Und jetzt ist, wie kommt denn das in das, ich meine, schmilzt da irgendein anderes Gestein auf und bildet dann das Metall oder ist das noch irgendwie in irgendwelchen Erdkernschichten drin und tritt dann irgendwann an die Oberfläche? Also ist irgendwann mal alles Metall raus aus der Erde oder?
Das wird ein bisschen länger dauern.
Okay.
Also meistens ist es so, dass das vorher natürlich ein Gestein aufschmilzt. Also unsere Erde ist relativ gut im Recyceln ihrer eigenen Gesteine. Und das meiste, was wir hier so in der Erdkruste finden, ist im Prinzip schon mehrfach aufgeschmolzen aus irgendwelchen Vorgängergesteinen.
Ach so, okay.
Es ist ja selbst so, dass das im Erdmantel das Gestein eigentlich mehr fest ist. Mhm. In gewissen Schichten haben wir einen gewissen Prozentsatz an Schmelze da drin, aber im Großen und Ganzen ist unsere Erde relativ fest, bis auf jetzt den Erdkern, den lassen wir mal draußen vor, aber ja. So der Erdmantel und die Erdkruste sowieso, also da, wo sich hauptsächlich unsere Geologie abspielt, die wir hier so an der Oberfläche auch mitkriegen.
Okay. Also verschiebt sich quasi im Prinzip nur sozusagen innerhalb unserer Erdkruste einiges, aber so von sozusagen innen nach außen richtig durch kommen da eigentlich eher nicht so Sachen.
Also wir haben letztendlich, unsere Erde funktioniert, ich sag mal ganz grob so, also wir haben am ozeanischen Rücken kristallisiert ozeanische Erdkruste aus, die wird abtransportiert bis zu den Plattenrändern, taucht dann wieder in den Erdmantel auf, wird erneut aufgeschmolzen und verbindet sich dann auch mit Teilen des Erdmantels. Also da haben wir dann verschiedene Mischungseffekte wieder. Aber grob gesagt läuft das Ganze so ein bisschen über dem Kreis.
Okay, gut. Das wäre auch die Frage noch gewesen. Okay, dann haben wir hier noch ein tolles Kapitel, denn wissen wir also erstmal, wie wir zu Erzen, wie überhaupt Erze in die Erde kommen. Wir haben jetzt am Anfang nun die Geschichte gehabt und jetzt können wir ja schon mal Erze irgendwie fördern und haben sie dann. Und jetzt gibt's natürlich noch die Nutzung der Erze, weil klar, wir haben am Anfang gesagt, so Werkzeuge, Militär und so, ist natürlich jetzt auch noch ein Kapitel, wie viel Erdsachen kann man fördern? Wie viel haben wir eigentlich so in unserer Erde? Haben wir eigentlich schon alles leer abgebaut und so? Und ja, wie sieht da eigentlich die Lage aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man sich damit beschäftigt, kommt man auf ziemlich schnell zu sehr dramatischen Zahlen. Also ich habe vor 2-3 Jahren mal geguckt, die ganz aktuellen Zahlen habe ich jetzt nicht so, was so die Reichweite bestimmter Metalle ist. Also Reichweite heißt einfach, man guckt sich an, wie groß ist die Menge der bekannten wirtschaftlich förderbaren Reserven eines Metalls. Also wie viel ist noch im Boden, von dem wir wissen, also was man wirklich schon gefunden hat, was man noch nicht gefördert hat, wo man heute sagen könnte, okay, wenn wir das fördern und verkaufen, machen wir ein bisschen Profit. Also das ist einfach eine Zahl in Tonnen, die da rauskommt. Und man teilt das durch den Jahresabbau oder die Jahresproduktion dieses Metalls aus diesen Lagerstätten. Und dann kommt man eine Zahl in Jahren und das ist die sogenannte statische Reichweite. Und wenn man sich die anguckt für bestimmte Metalle, kommt man auf erstaunlich kleine Zahlen. Also beim Blei zum Beispiel kommt man auf 21 Jahre, Kupfer 32 Jahre, beim Zink 23 Jahre. Zink ist das Metall, das man ins Eisen geben muss, damit man rostfreien Stahl produzieren kann. Also theoretisch scheint es so, als wenn wir sozusagen jetzt noch 21 Jahre lang Bergbau betreiben wie heute und industriell weiter so produzieren, dann haben wir kein Blei mehr. So, und das kann man für alle, also, das kann man für alle möglichen Rohstoffe ausrechnen. Das ist erstaunlich klein, diese Zahl erstmal.
Das heißt, dann kommt man nicht mehr gut an die Lagerstätten von den Dingern ran.
Genau. Dann also man kennt diese Diskussion auch vom Peak Oil so ein bisschen. Also beim Öl ist es ja auch immer so eine Debatte, die seit den 70ern tobt, seit den Ölkrisen, wie lange reicht das Öl? Ne? Und diese Debatte kann man auf alle Metalle eigentlich ausdehnen. Mhm. Erstmal prinzipiell.
Ja, aber da ist natürlich noch nicht mit drin, dass die Sachen, die wir ja schon mit den Metallen gemacht haben, ja auch wieder weiterverwertet werden können. Dass es mich ja so ein bisschen noch so eine Hoffnung gibt, ne?
Genau, also dieses, du meinst so Richtung Recycling, ne?
Ja,
genau. Also erstmal muss man natürlich klar sagen, wenn ich eine Tonne Kohle verbrenne, ist sie weg. Wenn ich eine Tonne Eisen irgendwie verbaue oder verwende, kann ich im Zweifel, wenn man die Brücke wieder abbaut, mit das Eisen wieder einschmelzen und kann es weiterverwenden. Also es ist zwar eine nicht erneuerbare Ressource, aber eine, die nicht verschwindet, wenn man sie verwendet. Ja. Das ist auf jeden Fall erstmal so. Aber diese Rechnung, die ich aufgemacht habe, die stimmt so halt nicht ganz. Ne? Also man muss sich halt angucken, was bestimmt eigentlich, dass ein Metall heute wirtschaftlich förderbar ist aus einem Gestein, aus einem Erz. Und das sind halt ganz viele Faktoren, die jetzt auch erstmal gar nichts mit der Geologie zu tun haben und mit dem, was im Boden wirklich ist. Nämlich erstmal geht es um Nachfrage und Angebot. Ne? Also wenn ein Metall eine hohe Nachfrage erfährt, ist der Preis sehr hoch und plötzlich lohnt es sich, sehr viel davon aus dem Boden zu holen. Man kann plötzlich viel mehr aus dem Boden holen, also auch Lagerstätten, wo man davor gesagt hat, oh, da ist so wenig Erz drin, das lohnt sich gar nicht, das aufzumachen, das Bergwerk. Da kann man plötzlich anfangen, Bergwerke aufzumachen. Und gerade so den Boom, den man jetzt Ende des letzten Jahrzehnts gesehen hat, bis zur Finanzkrise, da war man schon kurz davor, auch in Deutschland wieder Kupferbergwerke aufzumachen zum Beispiel. Aha. Ich weiß nicht, wie diese Bestrebung, das ist eine Lagerstätte in der Lausitz, da gab es eine Firma mit einem Geldgeber aus Panama und da habe ich vor ein paar Jahren ein Interview gemacht, die waren recht positiv, dass sie das auch hinkriegen, einfach weil der Preis sehr hoch ist. Ich weiß nicht, ob die das weiter verfolgt haben, aber ich glaube, die Kupferschiefer Lausitz, ne, heißt die Firma, die Rohstoffpreise sind vergleichsweise hoch geblieben. Ich habe das aber nicht weiter verfolgt. Aber es kann gut sein, dass die auch da weiter dran sind.
Das heißt, wenn die Leute bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben, dann ist da auch immer noch Platz dafür, dass man noch das sozusagen bisher eingeschätzte Gesamtvorkommen, was man gerne fördern in der Lage wäre, ausdehnen kann. Allein auch, dann kannst du ja auch noch irgendwie in irgendwelche Fördermethoden was investieren und damit vielleicht noch was verbessern oder so?
Das ist ja der Punkt, das Geheimnis liegt letztendlich darin, dass es letztendlich strategische Reserven sind, die wir haben. Also dass wir wirklich sagen können, die sind zu den heutigen Bedingungen so förderbar und bekannt. Mhm. Nun ist lange auch nicht, es war ja in den 90er Jahren waren Rohstoffe unglaublich billig. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu studieren, da haben sie uns gesagt, um Gottes Willen, geht weg von den Rohstoffen, die werden wir auf absehbare Zeit nicht brauchen. Das Pferd ist totgeritten. Und da hat keiner geglaubt, dass die Preise je wieder steigen. Das heißt, in der Zeit hat auch keiner nach Rohstoffen gesucht. Mhm. Und dann haben die Preise irgendwann angezogen. Dann haben sie alle irgendwas auf den Markt geworfen. Deswegen sind natürlich diese Zeiten wieder runtergegangen. Jetzt fangen sie wieder an zu suchen. Das ist, wie was Karl eben sagte, dann ist man sogar in die Lausitz gegangen, hat sich erinnert, Mensch, wir haben doch da noch den Kupferschiefer. Oder selbst seltene Erden sind ja auch ein schönes Beispiel. Die Amerikaner hatten eine der größten seltenen Erdminen, Mountain Pass, haben sie dicht gemacht, haben gesagt, das ist uns viel zu aufwendig, das Zeugs bei uns zu holen. Das kriegen wir so billig aus China, das können wir gar nicht mithalten. Unsere Umweltauflagen sind zu teuer, unsere Produktionskosten sind zu hoch, da können wir nicht mithalten. Kaufen wir lieber billig. Dann hat man immer mehr von dem Zeug gebraucht. Selbst die Chinesen haben irgendwann erkannt, Mensch, warum verticken wir das roh an irgendwelche Leute? Wir können es auch selbst verarbeiten. Das heißt, die Preise, das Angebot hat sich verknappt. Die Preise sind gestiegen und alle sind wieder, Mensch, wir haben doch da noch so eine Lagerstätte. Wir machen die wieder auf. Das heißt, irgendwann ist natürlich diese Reserve gestiegen. Das heißt, diese Reserven, das ist nicht so, dass wenn wir jetzt ein Metall nach 32 Jahren, reicht noch für 32 Jahre, ist nicht so, peng, nach 32 Jahren wir haben nichts mehr, alles leer, sondern der Zeitraum verschiebt sich auch immer ein bisschen wieder in die Zukunft. Aber man muss natürlich aufpassen, dass der nicht zu kurz wird, weil es dauert halt seine Zeit, zum Beispiel in Lagerstätte. Wir müssen sie suchen, wir müssen sie erschließen, wir müssen ein Bergwerk aufbauen.
Das dauert Jahrzehnte dauert. Oft, ne? Ja.
Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie nur noch eine strategische Reichweite von 5 Jahren haben, dann haben wir ein Problem.
Weil du in 5 Jahren kein Bergwerk hochgezogen kriegst. Das heißt, du hast eine Zeit, in der du keinen neuen Zufluss von Rohstoffen auf dem Markt hast.
Das ist einfach, da müssen wir damit rechnen, dass zum Beispiel die Preise astronomisch steigen.
Ja.
Das ist, wir haben es beim Öl im Prinzip so ein bisschen miterlebt. Mir ist zwar kein Metall, aber es ist sicherlich, was vielen noch bekannt ist, die Nachfrage ist unglaublich gestiegen. Wir erinnern uns alle noch an diesen, als es zum ersten Mal über 100 Dollar pro Barrel ging. Jahrelang hatten wir billiges Öl. Keiner hat gesucht. Keiner hat investiert in die Förderanlagen. Das hat sich nicht gelohnt. So. Und plötzlich Nachfrage steigt. Es wird gefördert auf Teufel komm raus. Dieses Angebot verknappt sich. Die Nachfrage steigt. Der Preis geht auch nach oben. Je höher der Preis, desto mehr lohnt sich jetzt wieder auch in Ecken zu gucken, die eben vorher viel zu teuer waren. Und was schon steigt das Angebot irgendwann wieder natürlich und die Preise sinken wieder. Da kann es sogar sein, dass Bergwerke dann auch wieder dicht gemacht werden, weil sie sagt, das lohnt sich nicht.
Was ich auch spannend finde, ist, also jetzt, was bei solchen Erdölen, solchen Sachen ist, dass natürlich, wenn da der Preis steigt, auch komplett alternative Konzepte dann wieder spannend werden, weil die halt dann plötzlich in Konkurrenz treten können, ne? Also bei solchen Energielieferanten.
Kann natürlich auch ein anderer Rohstoff kann an die Stelle treten, ja. Der vielleicht plötzlich billiger ist als der teure Rohstoff, der da vorher. Es wird natürlich auch geforscht an Alternativen für einen bestimmten Rohstoff.
Also wenn jetzt ein Metall ausgeht, dann können wir vielleicht das gleiche oder ähnliches auch noch mit einem anderen Metall machen, zum Beispiel.
Zum Beispiel eben bei den seltenen Erden wird natürlich auch geguckt, gibt es vielleicht welche Elemente, die häufiger sind, die wir billiger bekommen als das, was wir jetzt verwenden. Klar, da kann man natürlich sicher, ist auch immer noch viel Luft drin.
Aber das, was du sagst mit den Alternativen, das ist aber auch ein zweischneidiges Schwert. Also das hoher Preis führt halt auf der einen Seite dazu, also wenn man jetzt doch nochmal in den Energiebereich guckt, ne? Also auch wenn der Ölpreis hoch ist, führt das natürlich dazu, dass verstärkt auch erneuerbare Energien entwickelt werden, aber auch, dass alternative Technologien für die Öl- und Gasförderung entwickelt werden, weil auch dafür plötzlich Ressourcen da sind, weil es ein Interesse da gibt. Und das Beispiel ist da halt dieses Fracking, Hydraulic Fracturing, hatten wir ja auch schon mal im Podcast als Thema. Ist ja auch in aller Munde, ist eine viel kritisierte Technik. Es gibt auch unter Geologen viele Befürworter, die sagen, so schlimm ist es alles nicht. Fakt ist auf jeden Fall, die konnte man sehr stark weiterentwickeln, weil die Öl- und Gaspreise Anfang des letzten Jahrzehnts, also irgendwann nach 2000, stark angestiegen sind. Und davor hat man gesagt, na ja, das ist so wenig. Also es ist auch wieder dieses, dieser Punkt mit dem Gestein, wo wenig von einem Rohstoff drin ist, der lohnte sich zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht. Plötzlich war der Preis hoch, man hat gesehen, okay, wir haben da diese Schiefergesteine, da ist ein bisschen Gas drin, das ist sehr festgebacken, man muss sehr viel bohren, das ist teuer. Okay, dann entwickeln wir die Technik weiter, da gab es plötzlich neue Horizontalbohrverfahren, die Verfahren wurden viel billiger, das anzubohren, und die Preise waren weiter hoch und plötzlich hat sich das halt gelohnt. Ne? Und so Alternativen dann zu entwickeln, neben den fossilen Rohstoffen lohnt sich dann im Moment natürlich wieder weniger. Ne? Und die Gaspreise in den USA sind durch Fracking halt extrem in den Keller gegangen seitdem.
Klar, also das ist klar, dass es natürlich sich auf alle Bereiche auswirkt, genau. Wenn der Druck steigt, eine Lösung für dieses, in diesem Fall Energieproblem zu haben. Ja.
Die Lehre, die man auch wieder daraus ziehen kann, ich habe hier so ein Zitat gefunden von einem Professor von der Boston University: "The world will not run out of geological resources, they will merely become more expensive." Also das ist halt immer der Punkt. Es gibt nicht den Tag, wo wir keinen Rohstoff X mehr haben werden, sondern er wird halt im Zweifel erstmal teurer und dann passiert
es. Es ist nur eine Frage des Preises, des Aufwandes, den wir betreiben wollen. Das ist klar.
Gut. Klingt gut. Da bin ich ja erleichtert.
Gut, und ich, das Schöne, wir sind ja jetzt immer noch bei Metallen, haben wir anders als bei den Energierohstoffen natürlich immer auch noch den Vorteil, wir können es recyceln. Das heißt, wir haben keinen kompletten Verlust. Ein gewisser Verlust ist immer da, aber man merkt es ja an seltenen Erden, als sie knapp wurden, dann kam halt die Idee auf, die sind halt viel auch in der ganzen mobilen Kommunikationstechnik. Ja, dann sammeln wir die alten Dinger doch einfach wieder ein und gucken nach und recyceln das Ganze. Oder ein schönes Stichwort, was dann auch immer mal gerne wieder aufkommt, das sogenannte Urban Mining. Also das heißt, wir fahren einfach statt einer neuen Lagerstätte, betrachten wir einfach irgendwelche Abfallhalden als Lagerstätte und fahren die an und gehen da auch bergmännisch halt vor, um gewinnen da den Rohstoff wieder raus.
Toll, ich stelle mir gerade vor.
Das ist tatsächlich teilweise angedacht, ja.
Also ich stelle mir gerade vor, wie jemand einen Stollen durch so einen Mülllagerplatz treibt.
Naja, das wird ja teilweise gemacht. Wenn wir also Müllhalden komplett sanieren, wird das ja wirklich, kommt das vor. Also
spannend.
Die andere Seite vielleicht, oder ein weiterer Aspekt davon ist, dass man sich auch alte Bergbauhalden teilweise anguckt. Ne? Also wo man früher gesagt hat, okay, das Erz holen wir raus, 95% ist Nebengestein, also dieses Blindgestein, da ist irgendwie zu wenig Metall drin. Und heute sagt man, ist doch ganz schön viel Metall eigentlich, so nach heutigen Maßgaben. Können wir technologisch ja heute aufbereiten und dann doch noch gewinnbringend was draus gewinnen. Also das macht man teilweise auch.
Okay, also man wiederkäut sozusagen den Ausschuss da nochmal.
Ja, also gerade wenn sich eben die Aufbereitungstechniken auch weiterentwickelt haben. Also ich hatte ein schönes Beispiel, das ist heute höchstwahrscheinlich schon wieder völlig veraltet. Aber ich weiß noch, während des Studiums, Mitte der 90er Jahre, da kam bei uns ein Dozent irgendwo von außerhalb, der über das weite Feld des Bio-Leaching, also dass man kleine Mikroben ansetzt an irgendwelche Erze, die dann, ich sag mal ganz grob gesagt, futtern, dabei das Metall freisetzen. Das war im Experimentalstadium, war ganz toll. Mhm. Dann war ich um die Jahrtausendwende in Afrika. Da war das zum ersten Mal, dass kanadisches Unternehmen hatte dort in einem alten Bergbaustandort in den Ruwenzori-Bergen so eine Anlage aufgebaut, um alte Halden der Kilembe-Bergwerke, der Kilembe-Minen, das sind dort auch so im Prinzip so ähnlich wie hier der Rammelsberg, so Sulfid-Lagerstätten gewesen, die hauptsächlich auch auf Kupfer abgebaut wurden. Und man kann halt heute mit diesen Bio-Lösungsprozessen, wollte man da auf Kobalt, es kommt auch drin vor, wollte man das gewinnen. Das war also wirklich ganz toll. Hatten sie da eine Riesenanlage gebaut und das war also wirklich damals weltweit eine der ersten. Ich glaube, heute ist das schon fast wieder Standard. Aber ist ja auch schon wieder 15 Jahre her. Mhm. Und das war also wirklich toll. Ich hatte die Chance, da mit einer Exkursion mit den dortigen Studenten einfach mal mitzulaufen und das anzugucken. Und die haben gar nicht gewusst, dass sie hier tatsächlich mal in Uganda wirklich weltführend die größte und modernste Anlage betreten konnten. Das war denen gar nicht bewusst, dass kein Student in Europa oder Amerika eine Anlage in der Größe, in der Art hätte in seinem Land besuchen können.
Das ist so ein bisschen, wir streifen jetzt schon so ein bisschen das Thema auch Bergbau der Zukunft, ne? Unser letztes.
Ja, können wir fließend machen, würde ich sagen.
Genau. Also das mit diesem Bio-Leaching, das ist halt auf jeden Fall da so ein großer Punkt. Das korrespondiert mit den Trennverfahren, von denen ich am Anfang sprach, ne? Also dass man das Gestein verkleinert und dann im Zweifel schmelzt. Und dieses Schmelzen von einem Gestein, das braucht halt viel Energie, ne? Also früher hat man halt viel Holzkohle oder Steinkohle oder was auch immer man verwendet hat, gebraucht dafür. Man sagt jetzt heute bei einigen Metallen, wo das halt geht, es gibt in der Natur Organismen, die machen das sowieso, ne? Also es gibt halt Organismen, die reduzieren Kupfer. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Ihr Stoffwechsel basiert da drauf. Also es gibt halt wirklich Mikroorganismen, die sind auf ein ganz spezielles Metall oder auf eine Gruppe von Metallen spezialisiert und nehmen da halt irgendwo ein Elektron ab oder schieben das woanders hin in diesem Metallatom und davon leben die. So, und wenn man die jetzt, man sagt jetzt, okay, wir züchten jetzt die Viecher und geben denen das gemahlene Erz, es ist jetzt wahrscheinlich, Gunnar, du warst da, ne? Es ist wahrscheinlich leicht vereinfacht.
Da unten in Uganda war der Punkt, wann dass sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen wollten. Die hatten einmal natürlich war der Kobaltpreis gerade relativ hoch. Auf der anderen Seite hatten sie ein großes Umweltproblem. Diese Halden der Kilembe-Bergwerke liegen ein bisschen oberhalb von Lake George, glaube ich, ist das. Das ist einer von den Seen, die dort vor dem Ruwenzori-Bergen stehen. Das ist ein Naturschutzgebiet, ein Nationalpark. Und da sifft halt, das sind halt so Sulfidlagerstätten. Das heißt, wenn die irgendwie verwittern, dann setzen die Schwefelsäure frei. Und diese ganze Schwefelsäure säfft jetzt in diesen See rein und versaut die ganze Umwelt dort unten. Und da haben die natürlich irgendwann versucht, sich gesagt, okay, wir müssen das sanieren. Warum? Wenn wir das teuer sanieren können, können wir auch Geld damit verdienen und haben halt überlegt, dass sie diese Minen halt dann wieder aufarbeiten. Das war so eigentlich der Gedanke, der da hinterstand, also zwei Fliegen an der Klappe zu schlagen.
Aber das läuft da auch genauso, dass die halt das Gestein rausholen und dann in so eine mit den Mikroben da.
Genau, also die Gesteine sind so Halden. Letztendlich die hat man damals alles, was man nicht brauchen konnte, irgendwo in die Landschaft geschüttet. Im wahrsten Sinne des Wortes, also so ein bisschen aus dem Gebirge raus, ab in die Landschaft geschüttet. Die sind also unglaublich versauert, also da wächst auch nichts drauf. Man kommt da halt hin und in diesen wunderschönen grünen Ruwenzori-Bergen fährt auf diese Halden zu und die sind einfach grau. Da kann nichts drauf, ja, da wächst nichts drauf. Das Wasser, was da rauskommt, hat eine unglaubliche grüne Farbe, also neongrün, möchte man fast sagen. Es sieht pervers aus. Okay. Klar, es ist natürlich nicht schön, wenn das jetzt in den Nationalpark reinsifft, ist das alles andere als schön, weder für die Tiere noch für die Menschen dort. Und hat natürlich den Vorteil, diese Halden sind alles schon zerbrochenes Gestein, das kann man relativ einfach aufnehmen wieder. Das wird einfach mit Wasser freigespült, wird nochmal ein bisschen vermahlen, mit Nährstoffen versehen, kommt in große Tanks und die kleinen Bakterien tun dann ihr Bestes, leben munter vor sich hin und am Ende haben wir dann entsprechend die Metalle angereichert in der Lösung und können die halt relativ einfach da wieder rausziehen.
Das heißt, man macht so eine Art Nährstofftauscher, der dann halt da die sozusagen die Ausscheidung der Bakterien also wieder rausholt.
Man schafft für die Bakterien einfach eine angenehme Umgebung, dass die ihre Arbeit gerne tun, dass die sich toll vermehren und dann hofft man, dass sie ihre Arbeit dann auch entsprechend gerne tun, sich dann und uns das Metall beschaffen.
Wobei man natürlich sagen muss, das ist jetzt auch nicht das Patentrezept für eine bessere Welt, weil natürlich auch solche Anlagen einen ökologischen Fußabdruck haben. Ne? Also das
klar, also da ich sag mal, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Ja, also wir haben natürlich immer noch, das verschwindet natürlich nicht alles im Wohlgefallen und wir haben das unser Metall und der Rest, das ist nur noch rosa Blümchenduft oder sowas, das geht natürlich auch nicht. Man muss natürlich entsprechende Maßnahmen treffen, um eben die Laugen, die dürfen nicht in die Umwelt oder müssen halt entsprechend entsorgt werden. Und Abfallprodukte haben wir natürlich auch, aber wir verringern natürlich das Umweltproblem dieser Halden schon ganz gewaltig. Das sifft nicht mehr völlig unkontrolliert in die Landschaft, sondern wir haben tatsächlich nicht nur unseren Gewinn, sondern wir haben auch eine lokale Konzentration der Schadprodukte, können die entsprechend jetzt auch technisch behandeln, um sie unschädlicher zu machen.
Wenn man jetzt so ganz von oben auf den Bergbau auf der Erde guckt, ne, also das ist da halt auch sozusagen ein Baustein, der so ein bisschen in die Zukunft weist. Ne? Also es gibt so eine Statistik, genau, zwischen 1970 und dem Jahr 2000 hat sich der Output an Metall aus dem Metallbergbau verdoppelt weltweit. Ne? Also innerhalb von 30 Jahren gab es so eine Verdopplung und es gibt Prognosen von der UN, dass der weltweite Metallverbrauch an Primärmetallen bis zum Jahr 2050 nochmal um Faktor 2 bis 3 steigen wird.
Und das, denke ich, ist durchaus realistisch.
Genau, ja. Also es sind immense Zahlen.
Wodurch eigentlich? Durch mehr Stahlbeton?
Durch mehr Wohlstand.
ganz gut. Ja, also, letztendlich durch dadurch, dass immer mehr Leute halt auch immer mehr Wohlstand erreichen. Das ist ja, man darf ja nicht vergessen, wir haben so bis naja, was Karl eben sagte, bis 1970, wo war denn der Wohlstand konzentriert? Der war doch letztendlich hauptsächlich hier im Westen, der westlichen Hemisphäre. Das war Europa, das war vielleicht noch Nordamerika, ganz bisschen vielleicht noch die Gemeinschaft unzufriedener Staaten, oder damals Sowjetunion. Aber letztendlich, heute sind natürlich noch die ganzen Schwellenländer dazugekommen. Und das sind ja unglaubliche Menschenmassen. Das darf man einfach nicht vergessen. Wenn jeder von denen möchte auch gerne, wir sind ja auch allgemein mehr Menschen geworden.
Ja, schon.
Und wenn jeder ein Auto von jetzt will oder inzwischen 7,5 oder noch mehr Milliarden Menschen möchte gerne sein Smartphone haben. Er möchte vielleicht auch noch ein Auto haben. Er möchte eine Wohnung haben. Fernseher, Computer, Nahrung,
ja klar, und überall Maschinen. In all diesen Dingen steckt halt Metall drin.
Das ist ja irgendwie. Wirklich, das ist, ja. Ist, wir haben ja auch immer, auch selber immer mehr technische Dinge. Wenn ich mir einfach vorstelle, wie sah dein Haushalt 1970 aus?
Die Waschmaschine war das Hightech-Ding.
Da war eine Waschmaschine, und dann letztendlich, ein Auto. Aber heute hat ein Auto ja auch noch viel mehr Metalle drin. Die ganze Elektronik, da ist ja viel mehr gerade von diesen etwas selteneren Elementen mit drinne. Wir haben Smartphones, wir haben nicht nur einen Computer. Wer hat ja denn 1970 schon damit gerechnet, dass in jedem Haushalt mindestens ein Computer steht? Mhm. Und wie viele Haushalte haben heute, jetzt mal abgesehen vom Smartphone, noch mehrere Computer? Wir haben vielleicht unseren Desktop, unseren alten, wir haben noch ein Tablet, wir haben die Kinder haben noch eigene Computer, da hätte man doch 1970 sich an den Kopf gefasst und hätte gesagt, was soll das eigentlich? Da waren die Computer ja noch große Kisten. Und da gab es ja noch Prognosen, mehr als ein halbes Dutzend Computer auf der ganzen Welt, das braucht kein Mensch.
Okay, also man braucht mehr Metall, ich sehe es ein.
Genau, also der Bedarf wird auf jeden Fall steigen, ne? Und gerade wenn du dir so Länder wie Indien und China anguckst, und der Anteil der Bevölkerung dort, die im westlichen Wohlstandsniveau leben, ist ja noch vergleichsweise klein eigentlich und ist halt aber immens am Steigen. Und das ist aber ein Problem, ne? Also man kann sagen, okay, wir brauchen den Bergbau, aber der Bergbau ist tatsächlich ja ein Problem. Also es gibt auch eine Statistik hier, in den späten 90er Jahren aus der Zeit kommt, es sind schon 10% des Weltenergieverbrauchs auf den Bergbau zurückzuführen gewesen. So, und wenn du das jetzt noch extrapolierst bis 2050, kommst du halt, es ist halt nicht schön so. Also hinzu kommt, dass man halt viel andere Chemikalien braucht. Also 13% der Schwefeldioxidemissionen kamen im Jahr 2000 aus dem Bergbau und haben fast die Hälfte der Waldbestände weltweit bedroht, ne? Weil viele Bergwerke halt auch in entlegenen Gebieten leben, wo auch in Drittweltländern, wo die Umweltstandards nicht so hoch sind oder nicht so gut überwacht werden können.
Und ja, oder auch Länder dann halt entsprechend, deren einziges Kapital es ist, dass sie Bodenschätze halt dann haben.
Ja. Genau, ja.
Und denen das dann vielfach auch relativ egal ist, wie viel Umwelt sie dabei vor die Hunde gehen lassen.
Also das heißt, einfach nochmal ganz. Ja, man muss sich schon Gedanken machen, ne? Irgendwie über den Rohstoffverbrauch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, okay, es ist, also können wir natürlich sagen, wir können eigentlich viel rausholen, wir können darauf vertrauen, dass es technologische Entwicklungen geben wird im Bergbau. Und die steigende Nachfrage im Zweifel erstmal den Preis anziehen lässt, aber dass sich das schon alles regelt, aber
gibt's dann,
über den Fußabdruck nachdenken.
Gibt es dann sowas wie so, ich meine, du kennst ja irgendwie so Fairtrade-Kaffee, gibt es dann irgendwie so Fairtrade-Metall oder so?
Also ich habe, das war eine der Ausgaben von diesem Podcast aus dem letzten Jahr, mit einer Juwelierin, einer Unternehmerin aus der Schweiz, Guya Merkle, eine Sendung gemacht, da ging es um faires Gold.
Ach so, okay.
Das ist aber tatsächlich ein Nischenmarkt, ne? Also selbst innerhalb der Juweliersbranche, und sie sagt, naja, das ist ja eine zahlungskräftige Kundschaft und die können die haben auch ein Interesse daran, ne? Die kaufen vielleicht auch eher den Fairtrade-Kaffee und denken heute nicht darüber nach, unter was für Bedingungen das Gold abgebaut wird, aber man kann es diesem Klientel gut eigentlich verkaufen. Was anderes ist es bei so ich gucke mir mein Smartphone an und was da alles drinsteckt und das ist es halt schwieriger. Ne? Da gibt es da auch Initiativen wie dieses Fairphone, was teilweise umstritten ist, weil da gar nicht so viel fair drin ist, wie es sein sollte.
Sie haben sich stets bemüht.
Ja, das ist ja gut, das ist natürlich jetzt vielleicht eher ein Problem, ich sag mal allgemein, dieses Fair Trades. Da hat es ja in letzter Zeit auch einige Diskussionen gegeben. Ich denke aber, dass fairer Rohstoffhandel gerade in den Massenmetallen eher wirklich, wenn überhaupt, eher Nischenmarkt ist. Ja. Dann seien wir doch mal alle ganz ehrlich. Wir sind da doch so ein bisschen alle Anhänger wir sind alle so ein bisschen Anhänger des berühmt-berüchtigten St. Florians-Prinzips. Keiner möchte die verarbeitende Industrie oder auch nur das Bergwerk in seinem Vorgarten haben. Aber wenn wir irgendwo in der dritten Welt, irgendwo in Afrika oder auch in China oder Asien die Umwelt vor die Hunde gehen lassen, das sehen wir ja nur nicht wirklich gut, denn ab und zu sagen wir immer, es tut mir ja schrecklich leid, aber wir rennen ja doch hin, wenn das neueste Smartphone gibt. Seien wir doch ganz, ganz offen und ehrlich. Also das wird immer mal welche geben, die das bedauern, aber ich denke persönlich, der Mensch kümmert sich dann doch eher wirklich nur um seinen Vorgarten und was hinter dem Horizont ist, sieht er dann ja doch nicht. Ja, also
das ist dann so, das reicht dann ja ins Politische damit rein, wo es dann wieder andere Strukturen gibt. Nur so ein ganz kleines Ding am Rande, wo ein Kollege, der letztens irgendwie ein Jahr lang irgendwo in China war, erzählt hat, wie die da Entscheidungen treffen und die meinen so, wie sieht's aus mit unserem Staat? Na, das ist nicht so gut. Wir ordnen jetzt an, dass so es läuft. Und dann machen die das halt und dann können die halt auch mal so Entscheidungen treffen, wo halt der Einzelne für sich gedacht eigentlich eher nicht in die Richtung tendieren würde, aber es für alle dann halt Sinn macht, aber es ist ein anderes politisches Konzept.
Da werden dann auch mal eben halt mehrere Millionen Leute einfach umgesiedelt, wenn ein Bergwerk oder ein Damm gebaut werden soll. Das würden wir in Europa natürlich nie und nimmer durchkriegen. Das
Auf kleinerem Maßstab ist Deutschland da natürlich schon auch ein Vorzeigebeispiel, ne? Weil Deutschland ist bekannt für seine Mülltrennung und was Recycling angeht, sind ja hier so die Vorschriften relativ hoch. Ja, also auch generell in der Bauwirtschaft, was weiß ich, man versucht ja schon viel rauszuholen. Gerade bei den Metallen wird teilweise auch wirklich viel rausgeholt in Bereichen, wo es halt gut geht. Ich hatte neulich so eine Statistik gesehen, da ging es um Blei. Da habe ich drüber geblockt, kann ich auch mal verlinken. Die Blei Recycling in den USA in den letzten 50 Jahren. Und man sieht, dass der Anteil von sozusagen neuem Blei, was ins System geht, also in die Wirtschaft geht, über die Jahre immer geringer geworden ist und mittlerweile den kleinsten Anteil macht. Ne? Also der größte Teil für, wenn man jetzt die Industrie will einen neuen Bleiakku für ein Auto herstellen, da kommt der zu im Schnitt 70-80% aus recyceltem Blei. Und das geht natürlich beim Blei gut. Du hast vor allem die Nachfrage bei Autoakkus, Autobatterien. Und du hast ein gutes Rücknahmesystem für Autos und die werden auseinandergenommen und deswegen geht es auch direkt in die Industrie zurück. Ne? Das geht natürlich bei den seltenen Erden in meinem Smartphone viel schlechter, ist viel aufwendiger. Aber auch da gibt es Initiativen gerade, die das versuchen. Und ich habe vor ein paar Jahren Interviews in Freiberg gemacht, in Sachsen. Das ist ja ein alter Bergbauort mit einer alten Berguniversität. Und die entwickeln da auch Verfahren, wie man das funktioniert letzten Endes dann ähnlich wie in der Verarbeitung von Erz, dass man halt aus altem Elektronikschrott die Metalle wieder rauskriegt und die danach wieder verkauft. Also das wird schon gemacht und das ist auch eine Entwicklung, die fortschreitet, aber die halt auch nur funktioniert, wenn ein Staat funktioniert und solche Vorschriften erlassen und auch umgesetzt werden. Dann.
Gut, und wenn wir das Recycling nicht auch wieder in irgendwelche Gegenden exportieren, wo die Umweltstandards, sagen wir mal, suboptimal sind.
Absolut, da ist Elektronik auch ein schlechtes Beispiel.
Gerade Elektronik fiel mir nämlich gerade ein, da gab es vor einiger Zeit, ist auch gar nicht so lange her, irgendwann eine schöne Reportage, ich glaube, es war in der Zeit, haben sie mal so versuchsweise einen Fernseher mit einem GPS-Sender ausgestattet, haben mal geguckt, also bei Recyclingstellen abgegeben hier in Deutschland und mal geguckt, wo der landet. Und der ist dann irgendwo in Afrika aufgetaucht und wurde dann dort, da gibt es halt so Ecken, die sind also unglaublich versaut, was die Umwelt angeht. Und Leute, die eigentlich von ihrer Händearbeit nicht leben können, aber dabei eigentlich nur krank werden. Das ist natürlich letztendlich auch nicht wirklich, sagen wir mal, das Gelbe vom Ei.
Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Ne? Ja.
Das, aber es ist letztendlich, wir kommen so ein bisschen, wir haben so ein bisschen das Problem, wir haben uns einmal auf die Nummer eingelassen mit Bergbau, mit Fortschritt, mit technischer Zivilisation. Wir kommen aus der Nummer so ein bisschen schwer wieder raus. Ne? Das ist so ein schönes Beispiel. Ich habe das auch mal irgendwann im Blog gehabt. Wir haben uns alle entschieden, jetzt meinetwegen die Atomkraftwerke nicht mehr zu haben, weil uns der ganze radioaktive Müll so ein bisschen den wollen wir nicht haben. Und das ist ja auch schön, ist ja auch alles ein bisschen gefährlich, muss ja auch nicht in die Umwelt freigesetzt werden. Und wir haben dann entschieden, wir möchten gerne zum Beispiel Windenergie fördern. So, jetzt brauchen wir für die Windenergie, Turbinen. In den Turbinen sind Magnete, in den Magneten sind seltene Erden. Seltene Erden kommen aber in ihren Lagerstätten gerne mit radioaktiven Elementen zusammen vor. Ja, es ist kein Witz. In China gibt es Gegenden, die sind so dermaßen radioaktiv verseucht durch den Abbau und durch die Raffination der seltenen Erden, dass es da Dörfer gibt, die als Krebsdörfer bekannt sind, weil die Leute alle an Krebs sterben.
Krass, ich dachte ja gerade so, dass das ein Synergieeffekt wäre, diese Erden zu fördern und gleich noch ein Atomkraftwerk daneben zu stellen, weil es schon alles strahlt.
Es ist wirklich, der Punkt ist einfach, wir hier versuchen quasi, also jetzt, ich will jetzt nicht die Windenergie als Hauptschuldige stellen, aber einfach um jetzt mal, es gibt keine Mahlzeit umsonst.
Ja.
Also wir haben einfach das Problem, wir haben diesen Fortschritt oder irgendwann in grauer Vorzeit mal wirklich auf die Technik eingelassen. Wir haben angefangen, Steinwerkzeuge herzustellen. Wie blöde waren wir? Sind von den Bäumen runtergekommen und wir sind in der Nummer drin. Wir kommen nicht mehr raus.
Wobei, ja, uns zumindest geht's ja gut dabei.
Ja, du verstehst, was ich meine. Wir können natürlich, manchmal ist es einfach so ein bisschen, wir versuchen unsere Umwelt sauber zu halten und verschieben es teilweise auch in Länder, wo die Umweltstandards einfach schlicht auch teilweise nicht vorhanden sind.
Ja, und die dann halt entsprechend damit versuchen, Einkommen zu erzielen, dass sie halt eben nicht so starke Auflagen haben und eben günstig das machen können, was wir bei uns nicht haben wollen.
Genau, also da gibt es dann Leute, die letztendlich so verzweifelt sind, dass sie das auch machen müssen, um zu überleben. Klar, das ist einfach jetzt, wir haben gerade bei den Rohstoffen so ein bisschen immer das Problem, wir haben uns mit dem Teufel eingelassen. Irgendwann warum auch immer. Wir kommen aus der Nummer eigentlich nur schwer wieder raus. Wir können natürlich nur hoffen oder die Schäden minimieren. Das ist völlig klar. Wir können auch dafür sorgen, dass in anderen Ländern die Umweltstandards verbessert werden und eben auch vor allen Dingen eingehalten werden. Es ist ja nicht nur einfach ein Punkt, immer dem in vielen Ländern gibt es Umweltstandards, nur sie werden nicht eingehalten.
Ja, weil vielleicht auch einfach nicht so, also bei uns hast du ja immer, du hast ja eine relativ gute, sag ich mal, Kontrollwesen und bei denen haben die vielleicht auch nicht so gute Überwachung dieser ganzen Sachen.
Ich wollte gerade sagen, wir haben hier eben das Problem nicht, dass wir ich fange es mal andersrum an. Jetzt habe ich mich ein bisschen vergaloppiert. Ich fange es mal andersrum. Wir haben den Vorteil, wir haben eine funktionierende Zivilgesellschaft.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Fabrik hinbaue, die irgendetwas produziert und dabei gefährliche Abfälle anfallen, die ich einfach nach dem Motto, will ich nicht haben, schütte ich in den Fluss, dann wird mir bestimmt mein Nachbar aufs Dach steigen und das zu Recht. Der wird mich anzeigen, dann wird die Polizei kommen, ich werde verhaftet werden, ich werde bestraft werden, ich muss die Sanierung bezahlen. Mhm. Da wird der Staat schon für sorgen. Im Idealfall. Funktioniert auch nicht immer. Ich gehe jetzt mal wirklich vom Idealfall aus. In anderen Ländern läuft es so, da hat der Staat gar kein Interesse. Der wird da sagen, du hast den angezeigt, aber der bezahlt Steuern. Geh du doch weg.
Ja.
Das ist einfach so rum. Also klar, das ist jetzt natürlich Idealbild. Jetzt werden höchstwahrscheinlich viele Leute sagen, bei mir war es aber anders. Bei mir ist unser Staat gekommen, geh du doch weg. Nein, das ist jetzt wirklich ein Idealbild. Aber im Großen und Ganzen haben wir die Möglichkeit, dass uns durchzusetzen, auch gegenüber wirtschaftlich Stärkeren, weil wir eine doch vergleichsweise unabhängige Justiz haben, wenn wir jetzt mal Länder wie China betrachten oder so.
Ich glaube, das kam rüber. Ja, funktioniert.
Ich habe zum Abschluss vielleicht noch einen Aspekt. Wir sind ja eigentlich schon ziemlich am Ende, ne?
Ja, ich hatte auch überlegt gerade, was wir noch irgendwie Nettes erwähnen können, damit wir jetzt nicht mit so einer...
Also ich habe mich mal gefragt, ist es eigentlich die totale Utopie, sich eine Welt ohne Bergbau vorzustellen? Und das ist eine Frage, die kann man eigentlich kurz beantworten, solange... Also erstmal, ohne Bergbau hieße alles, was man sozusagen an neuen Metallen verwenden will, also konzentrieren wir uns mal auf die Metalle, muss irgendwie aus Recycling gewonnen werden. Und das kann ja nur funktionieren, wenn der Bedarf an Metallen nicht steigt, ne? Also wenn sozusagen der Bedarf zumindest konstant ist. Was halt aus genannten Gründen nicht möglich ist, aber einfach weil der Wohlstand global gerade zu stark steigt. Und man kann jetzt versuchen, an verschiedenen Schrauben zu drehen. Also man kann sagen, wir müssen eigentlich die Lebensdauer von bestimmten elektronischen Produkten erhöhen. Es gibt auch so eine schöne Statistik. Eine Tonne Abfall beim Verbraucher erzeugt 5 Tonnen Abfall bei der Produktion und 20 Tonnen Abfall beim Bergbau. Also es ist einfach so eine Kette, die nach unten durchgegangen wird. Also wenn man sozusagen ganz oben, also beim Endverbraucher, ein bisschen was spart, kann man das ganze System schon stark entlasten. Und dann muss man natürlich auch einfach versuchen, mehr zu verwenden. Ein anderer Aspekt vielleicht noch in dem Zusammenhang, es gibt natürlich auch Formen des Bergbaus, die vergleichsweise teuer sind, aber die auch eine Möglichkeit wären, einen Teil der Metalle zu gewinnen, die also eher so sanfter Bergbau sind. Also ich hatte hier Ocean Mining. Ne? Also es gibt weltweit ungefähr 7000 Salinenanlagen, also die Salz aus dem Meer gewinnen. Einfach in Becken Salzwasser rein, ein bisschen in der warmen Sonne stehen lassen und irgendwann ist das Salz ausgefallen. In Südfrankreich wird das gemacht und wenn man noch ein bisschen dichter zum Äquator kommt, geht das umso besser. Und da im Meerwasser sind aber auch einige Metalle gelöst. Also 5 Milliarden Tonnen Uran in allen Ozeanen der Welt, aber auch 6 Millionen Tonnen Gold. Also man könnte Goldbergbau aus den Ozeanen machen, ohne jetzt irgendwo ein großes Bergwerk aufmachen zu müssen. Ne? Also diese Salinen haben natürlich auch wieder ihren Fußabdruck und wahrscheinlich ist das Problem vielleicht verringert, aber auf jeden Fall nicht weg dadurch. Aber also sowas wäre halt auch möglich. Ne?
Wahrscheinlich brauchst du dann aber auch Wasser aus den Tiefen, oder? Wenn da die Metalle so drin sind, die
werden wahrscheinlich hier unten sein. Am schönsten müsste man das machen über den mittelozeanischen Rücken, ne? Weil also hatte Gunnar von drüber gesprochen, also da, wo die neue ozeanische Kruste ständig entsteht, das sind ja Tiefseevulkane, die durchziehen die ganze Welt. Das ist eine unglaubliche Zahl an Spaltenvulkanen, die es überall unter den Meeren gibt. Und da schießt ständig sehr an Metallen angereichertes Wasser sozusagen in die Ozeane. Mhm. Aber das ist natürlich meistens unter kilometertiefem Wasser und technisch und finanziell nicht so ohne weiteres möglich, da zu arbeiten.
Aber es ist eine nette Idee, auf jeden Fall.
Gut. Und keiner weiß, welche Biotope wir da denn wieder in Schwierigkeiten bringen. Das ist halt
durchs Aufwirbeln dieser Schichten dann irgendwie, keine Ahnung, aber es wird wahrscheinlich eh schon aufgewirbelt durch Thermo.
Ja, aber gerade auch, da gibt es ja heiße Quellen und so, da leben natürlich auch wieder unheimlich viele Lebewesen von, die teilweise nur an diesen Quellen leben.
Stimmt.
Also auch das darf man immer nicht, also deswegen sage ich immer, wir haben uns da einmal drauf eingelassen, wir kommen so ein bisschen aus der Nummer nicht mehr raus. Also wir einfach jetzt davon auszugehen, dass wir gerade auf dem Rohstoffsektor eine Aktivität entwickeln, die keinerlei Fußabdruck mehr hat. Das ist eine Illusion.
Ja, klar.
Und da müssen wir uns einfach mit anfreunden und können letztendlich nur, auch wenn es natürlich den Preis nach oben treibt, nur so oder darauf hinarbeiten, dass letztendlich die Standards überall möglichst hoch sind.
Ja, und dass wir halt den Fußabdruck gemessen an dem, was wir da rausziehen, halt minimieren.
Ja. Genau. Dass wir eben wirklich versuchen, auch noch viel mehr über Recycling zu machen, weil letztendlich Ja, sowieso. Wenn wir jetzt den gleichen Wohlstand für alle haben wollen, was man ja eigentlich sicherlich sich auch wünschen sollte, dann werden wir bei einer begrenzten Welt mit begrenzten Ressourcen irgendwann ein Problem haben.
Wird schwierig, dann haben wir irgendwann regulierte Wohlstandsrichtlinien.
Wir weichen wirklich irgendwann sehr großräumig aus und legen die Bergwerke in den Weltraum und dann beuten irgendwelche Asteroiden aus. Das wäre natürlich so denn die ganz hohe Schule. Dann haben wir die Bergwerke nicht mehr auf der Erde.
Ich finde, das ist ein netter Abschlussgedanke und würde an dieser Stelle auch das Thema abschließen wollen. Ich glaube, wir haben ganz gut darüber, über die verschiedenen, also den ganzen Weg eigentlich des Metalls und dessen Zukunft beleuchtet. Und ja, für ein abschließendes Wort würde ich nochmal hier an Karl übergeben.
Ja, danke, dass Gunnar, dass du den letzten Gedanken in den Weltraum gelenkt hast, denn wir sind ja hier bei Astrogeo.
Wobei das ja auch noch ein schöner Kreis ist. Letztendlich das erste Metall, was die Menschen bearbeitet haben, kam auch aus dem Weltraum. Als Meteorit. Das sind nämlich die Meteoritenmetall. Also jetzt nur mal, um einfach noch einen Kreis draus zu machen. Dass sehr die schön. Geschichte auch schön rund ist. Also ja. Wir haben tatsächlich, wir gehen dann quasi nur zu den Wurzeln zurück.
Genau. Es ist, denke ich, auch nochmal ein Thema vielleicht für eine weitere Episode, wie auch die vielen anderen Themen, die wir jetzt hier in diesem Querschnittsthema Rohstoffe durchstreifen konnten. Das werde ich mit Sicherheit auch tun. Ich danke Gunnar und Faldrian für dabei sein und sich Zeit nehmen.
Ja, bitte.
Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.